Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Es ist Montag, der 9. März. Es ist inzwischen 8:30, aber wir haben über vieles gesprochen, weil wir uns einfach gefreut haben, mal wieder zusammenzusitzen. Ihr hört die Hinterhofsänger. Wir besprechen heute das Spiel von Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart. Mein Name ist Jan Budde und das sind meine Gäste. In jungen Jahren mit der schönsten Frisur in Fußball-Deutschland entstand durch ihn der alte Kurven-Karlauer. Du hast die Haare schön. Vom roten Pony zum Fanseelenflüsterer Peter Kroh.
Oh, wow, was für eine tolle Anmoderation. Vielen Dank.
Und er ist die Harmonie und die Haarspalterei in einem, der schüchterne Solokünstler, der in den Zwischenlinienräumen der AZ zu Hause ist, Florian Schlecht.
Ja, guten Abend. Und man muss sagen, ne, diese Welt kann wieder Mut schöpfen. Merkurist, SWR und Allgemeine Zeitung an einem Tisch bei den Hinterhofsängern. Ja, also ich würde sagen, das ist Harmonie pur, lieber Peter.
Große UN-Friedensgipfel.
Ja, an diesem Holztisch in der Mainzer Altstadt.
Auch sehr schön.
Werden wir gleich darüber entscheiden, ob die Ölreserven freigegeben werden oder wie sieht es aus?
Ich werde mich zu diesen politischen Themen nicht äußern. Dünnes Eis.
Dünnes Eis, aber dünnes Eis auch so gefühlsmäßig, wie war es denn nach dem Spiel? Weil das war ja durchaus so, da kann man ja gemischte Gefühle haben, sag ich mal.
Die Sache ist, für mich beginnt ja dann die Arbeit. Ich renne dann raus mit Abpfiff und spreche dann ja direkt mit den Fans, solange sie noch da sind. Wobei jetzt mit diesen sommerlichen Temperaturen lässt sich's ja auch ein bisschen länger aushalten als im Winter. Aber ich hatte gar nicht so viel Zeit, es für mich zu verarbeiten. Ich musste direkt Fragen stellen. Deswegen habe ich da ein bisschen gebraucht.
Und was hast du denn während dem Spiel gefühlt?
Ich bin ziemlich abgegangen die letzten Minuten tatsächlich und habe gegenüber Herrn Dr. Jöllenbeck, dem Schiedsrichter, so ein paar unflätige Worte gerufen. Muss aber im Nachhinein sagen, der konnte da jetzt am wenigsten für. Ich habe mich einfach nur geärgert, dass Jeff Chabot nicht gelb-rot gesehen hat, weil ich glaube, er hätte früher gelb sehen müssen.
Ja. Hast du auf jeden Fall mal ganz kurz die journalistische Distanz verloren?
Ich stand
ich sag mal, verbal überbrückt.
Also da muss ich dazu sagen, ich stand ja im S-Block. Ich war nicht auf irgendeiner Pressetribüne, da darf noch gepöbelt werden im S-Block.
Wie sieht's aus, Schlechti? Hast du auf der Pressetribüne gepöbelt?
Nee, gepöbelt habe ich nicht. War eigentlich relativ entspannt. Zum einen, weil ich neulich beim Schiri-Seminar war, das Dr. Jöllenbeck dann uns gegeben hatte. Seitdem finde ich ihn super. Ja, top Mann.
Ich finde auch übrigens, er war ja derjenige, der damals Moussa Niakate während dem Ramadan erlaubt hat, nach dem Fastenbrechen, dass er was zu sich nehmen durfte.
Ja. Extra dafür das Spiel. Nee, das fand ich super, aber er hat leider im selben Spiel einen absoluten Witzelfmeter für den FC Augsburg gegeben.
Das ist richtig.
Ja.
Anderes Thema. Gemischte Gefühle war das Thema.
Aber ich will nur dazu sagen, ich urteile nicht über den Menschen, ich urteile über eine Schiedsrichterleistung in einem Spiel und wie gesagt, die war auch gar nicht ausschlaggebend.
Also, der Mensch Peter Kroh ist auch super, aber hin und wieder im Podcast.
Kann auch ein Arschloch sein. Dafür bin ich doch hier. Dafür bin ich hier.
Also ich werde mit meiner Jörn-Beck-Aussage sicherlich keine Fanclub-Gründung jetzt initiieren, ja, um meine Person. Ansonsten war ich relativ entspannt. Ich habe tatsächlich auf der Pressetribüne gesessen, hatte einen freien Tag, dachte aber trotzdem, oh, das Wetter ist schön, ja, und Stuttgart spielt ja eigentlich auch immer einen ganz guten Ball, war gespannt und bin dann aber gut gelaunt vom Mainzer Marktfrühstück dann ins Stadion gegangen. Das habe ich mir dann am Samstag gegeben. Das konnte erstmal meine Laune jetzt nicht völlig zerstören über die 90 Minuten. Dann habe ich so diese emotionale Achterbahnfahrt aber auch erlebt, dass ich in der Anfangsphase entsetzt war und mich so ein bisschen an Schwergewichtsboxer Stuttgart erinnert gefühlt habe, der gegen so dieses Leichtgewicht Mainz 05 irgendwie permanent einschlägt und eintrischt. Und ich dachte, das kann nicht gut ausgehen. Dann dachte man irgendwann, jetzt müsste es doch 4-5-1 stehen für Mainz. Und dann war man doch relativ erleichtert, als das 2-2 fiel und als ich aus dem Stadion gegangen bin, habe ich mich erst mal auf den Mission Impossible Abend gefreut zu Hause. Passte ja auch ganz gut zur Situation. Hatte erstmal kein.
Warte mal kurz, da muss ich nachhaken, journalistisch, fachgerecht.
Ja.
Mission Impossible Abend.
Mhm.
Guck dir gerade nochmal die Reihe durch.
Ja.
Ja, wir auch!
Echt? Nein, das gibt's noch nicht.
Wirklich wahr.
Das ist ja unfassbar. Der aber nicht sagen, ich habe den letzten noch nicht gesehen.
Den haben wir haben blöderweise mit dem letzten angefangen. Ja, egal.
Das, warum?
Aber da ist mir aufgefallen, wie brillant der erste war. Also einfach cinematografisch, Kameraeinstellungen, Bildaufteilung, Bildkomposition, toll. Drama. Und ich finde, denn der zweite ist ja dann in den 2000ern, diese Filme sind wirkliche Zeitzeugen. Also, wenn du wissen willst, was damals noch salonfähig war und was nicht und was en vogue war und was nicht, guckt euch diese Filme an.
Und apropos Zeitzeugen, Tom Cruise sagt im ersten Film immer Hacker.
Ja, übrigens, das haben die beibehalten. Bis zum letzten ist mir aufgefallen, im letzten sagen sie es nämlich auch. Irgendwie ist das so ein Running Gag, glaube ich, geworden.
Ja, krass ist ja bei ihm, wie viele Stunts er und so weiter er selbst gemacht hat, ja. Also, also wer jetzt so Insider ist, ist so ein Insider-Joke, ne? Ich hoffe jetzt nicht, dass bei Philipp Tietz irgendwann der so eine Maske abzieht und dahinter ist Ludovic Ajorg.
Man könnte natürlich auch sagen, Mission Impossible, Danny Da Costa ist eigentlich der Stuntman in dieser ganzen Geschichte hier. Mit dem Kopf voran rein, ne? Also ja. Wäre ja auch möglich. Ja. Aber ich habe dich in der Geschichte
genau, unterbrochen. Aber zum Gefühl dann tatsächlich zurück. Am Samstag war ich dann schon ein bisschen brummig, weil ich schon fand, nach dem Spiel musste mit dem Sieg nach Hause gehen und weil auch die anderen Ergebnisse irgendwie nicht so richtig erbaulich waren. Das hat der Sonntag dann ja nochmal verschärft. Trotzdem war ich am Sonntag dann schon besserer Stimmung, weil ich dachte, na, so ein Last-Minute-Tor als so letztes Gefühl, das würde ich als Sportler dann eben doch als erstmal ganz gut empfinden und aufbauend.
Ich habe im Stadion gestanden und hatte alle Gefühle, die ihr auch hattet, abgesehen Wut gegenüber dem Kollegen Jöllenbeck. Das habe ich jetzt nicht so groß auf dem Schirm gehabt. Aber ich war maximal gefrustet nach diesem Spiel, ähnlich wie ich schon gegen Leverkusen gefrustet war, wo ich mir aber noch sagen konnte, hey, vor dem Spiel hättest du den Punkt genommen. Da das jetzt zum wiederholten Mal aufgetreten ist, konnte ich mir diese Lüge nicht mehr selbst erzählen und habe dann probiert, ich weiß nicht, kennt ihr das, kollektives Detoxen, einfach mal so mit jemandem zusammen abkotzen. Und ich habe ja erzählt, ich hatte meinen Vater mit im Stadion und dachte mir, weißt du was, jetzt rufst du meine Eltern an, die sind ja auch total drin, die haben geguckt und hast auch gesehen in der Chatgruppe, die haben sich auch ein bisschen aufgeregt, ne? Und dachte, jetzt kotzt du mal mit denen zusammen ab. Nee, das war eine ganz blöde Idee, ging tierisch nach hinten los, weil meine Eltern das total auf sich bezogen haben, dass der Jan jetzt richtige Scheißlaune hat und mit ihnen reden will und hier voll in den Dissens geht. Nein, der Tiet ist scheiße, erzähl mir jetzt gar nichts anderes, ich will nichts anderes hören. Und dann habe ich einen Peter angerufen.
Aber deine Eltern kennen dich doch jetzt auch seit über 30 Jahren, oder?
Ja, aber dieses, wie ich nach einem Fußballspiel drauf bin, je nachdem, manchmal erwarten sie noch so den Podcaster, zwei Tage später, dass ich der auch nach dem Spiel bin. Es gibt Gründe, warum ich ein Spiel nicht live vloggen würde beispielsweise, weil, also ich müsste mich sehr zusammenreißen und ich mag eigentlich ja schon diese Katharsis. Ja, für mich ist Fußball ja das bessere Theater, deswegen.
Ich bin bei Jan immer auch unentschlossen, ja, also wenn der jetzt zwei Minuten nach einer Niederlage von Mainz 05 anruft, dann weiß ich auch nicht, ob ich diese ungefilterte Wut sozusagen immer hören möchte, dann denke ich immer, ruf mal lieber deine Eltern an und die denken, ruf mal lieber Peter Krohr an.
Die Kette des Anschreiens.
Wo haben wir uns denn eigentlich neulich, ich habe dich neulich irgendwo mit deinem Vater gesehen, ich weiß nicht mehr wo.
Leverkusen.
Ach, in Leverkusen, als ich
in der Schlange stand.
Eine Stunde unten. In der Getränkeschlange, ja.
Weil aber oben ja, noch ein Imbiss war, der viel kürzere Schlangen hatte, sind wir einfach nach oben gegangen.
Toll, dass du es mir gesagt hast.
Ja, entschuldige bitte mal, ich war da gerade, ich hatte das Problem, dass ich meinem Vater das falsche Online-Ticket geschickt habe und dann rein wollte und dann hieß es, dieses Ticket wurde schon entwertet und ich so, fuck. Und dann ist dieses Netz ja so scheiße gewesen in Leverkusen und dann probier mal dein richtiges Ticket aus dem Mainz 05 Store, wo du dich erst wieder einloggen musst, wieder runter, ja, ist egal. Also ich hatte andere Dinge im Kopf in dem Moment. Ja.
Okay, sei dir verziehen.
Aber ich war auf jeden Fall tierisch gefrustet, weil ich es genauso wie schlecht die empfunden habe. Das sind zwei verlorene Punkte, ehrlicherweise. Und das konnte ich mir auch, ja, drei, vier Tore hätten das, glaube ich, im Endeffekt nicht nur können, sondern müssen. Und deswegen war ich überhaupt nicht glücklich mit der Gesamtsituation.
Ja, als ich dann endlich mal ins Nachdenken kam, also kurz nach unserem Telefonat, habe ich es eh nicht gesehen, klar.
Du warst auch ein bisschen, also ich möchte schon sagen, du warst jetzt nicht gut gelaunt.
Nee, gut gelaunt war ich auch nicht. Aber da ich bin gerade in Richtung Bahnhof spaziert und konnte mal die Gedanken ein bisschen sortieren und dachte auch, verdammt, eigentlich, da war so viel mehr drin heute.
Das klingt so ruhig, du warst gar nicht so ruhig. Ich finde, das ist jetzt nee, eine
jetzt
Darstellung ruhig. Falscher Tatsachen. Der Peter war nämlich so, ja, scheiße, Mann, ey, ja.
Ja, du steckst dann auch immer so anderen.
Dieser Jöllenbeck.
Du bist schuld. Ich hab mich immer noch über Jöllenbeck aufgeregt, genau.
Ja, aber ich weiß es auch nicht. Ich glaube, am Ende des Tages bin ich auch nicht zufrieden wirklich gewesen damit, weil ich hatte jetzt am Sonntag schon diese ganz komische Phase, dass ich dann erst mir St. Pauli Frankfurt angeguckt habe. Das würde ich übrigens normalerweise an so einem sonnigen Tag nicht machen. Musste arbeiten und parallel laufen lassen. Dachte, boah, wann murmeln die Pauli jetzt endlich mal einen rein? Und das Spiel hat es ja überhaupt nicht hergegeben, dass die Pauli einen rein murmeln. Man musste am Ende froh sein, dass Pauli da jetzt nicht das Spiel gewonnen hat. Mhm. Und dann wurde es ja noch schlimmer, ja, als Union dann irgendwann rot sah und das Ding auch noch kolossal hergeschenkt hat. Und dann guckst du hinterher auf die Tabelle und denkst, na, herzlichen Dank. Das ist jetzt einfach nochmal eine, es war es schon immer, aber es ist jetzt einfach nochmal eine richtig, richtig enge Nummer. Und andere surfen jetzt auch gerade auf der Welle, auf der Mainz 05 vor einigen Wochen noch war.
Stimmt, bis auf den VfL Wolfsburg, da liegen die Nerven nämlich komplett blank. Da wird der Mannschaft erst eine Chance eingeräumt und dann in weniger als 90 Minuten die Chance wieder gekündigt und dann die eigene Kurve abgefackelt.
Ja. Ich will jetzt nicht zu weit weggehen vom Mainz 05, aber ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, wie die Fans die Spieler motiviert haben, aber diese traurigen Spieler, die mit letzter Kraft ihre Arme noch so ein bisschen angehoben haben, man hätte drauf kommen können, dass es nichts wird.
Ich habe es heute im Kommentar mit dem Enthusiasmus verglichen, den man hat, wenn man eine Spülmaschine zu Hause ausräumen muss. So standen die dann tatsächlich dort, ja, komplett kein Bock, ja, und haben so ganz so ein bisschen die Hände hochgehoben, ja, und ich glaube, am Ende hat der VfW Wolfsburg ja echt noch dieses Ding online gestellt und die Kommentare darunter vernichtend.
Ja, aber wir haben gar nicht die Zeit, um uns über dieses Spiel zu ärgern oder zu freuen, je nachdem, wie man es halt nimmt, weil uns haben bei den Hinterhofsängern doch auch einige Nachrichten erreicht, so, ha, super, hätten wir doch genauso genommen vor dem Spiel und Urs und Mainz 05, das passt. Aber wir haben gar nicht so viel Zeit, uns darüber klar zu werden, ob das denn wirklich so ist oder nicht, denn es geht ja direkt weiter und zwar mit der Auswärtsfahrt nach Olmütz. Und da ist jetzt mal die große Frage, wer hat Tickets?
Ja, ich schon mal nicht.
Ich fahre nach Bremen und Olmütz macht ein Kollege.
Wir haben tatsächlich Tickets bekommen und ich muss mich wirklich bedanken bei allen Zuhörenden, weil auf einmal, ich glaube, alle haben ein bisschen gebraucht, um die Folge zu hören, kamen dann so 3-4 Angebote gleichzeitig, wir hätten noch 2 Karten, wir hätten noch 2 Karten, wir hätten noch 2 Karten. Und ich so, hoch, huch, fahrt zurück, beruhigt euch. Aber diese Community scheint zu funktionieren, wenn Philipp Tietz auf seine Meet-Story ähnlich gute Resonanz bekommen hat, werde ich das demnächst auch mal bei mir probieren und fragen, ob jemand noch eine größere Wohnung für mich hat. Also ich werde ab sofort alle meine Sorgen und Nöte und Bedürfnisse irgendwie in der Öffentlichkeit kommunizieren. Nein, Quatsch, werde ich natürlich nicht tun, aber
Promi-Bonus.
Ja, absolut, ja. An diesem Punkt riesengroßes Dankeschön. Du weißt, wer du bist und war jetzt auch kein Unbekannter und nur Hörer, sondern wir kennen uns auch anders. Und deswegen haben wir jetzt das große Privileg, nach Olmütz fahren zu dürfen.
Dr. Jöllenbeck.
Dr. Jöllenbeck.
Deswegen seid ihr alle so gut, auf mich zu sprechen.
Und Felicitas und ich werden, ich glaube, es gibt sehr viele Arten, nach Olmütz zu reisen, aber wir werden tatsächlich über Wien reisen und das Ganze mit einem schönen kleinen Wienurlaub kombinieren und dann, ich glaube, für 19 Euro oder so pro Ticket für 2 Stunden Zug fahren.
Verboten günstig.
Verboten günstig und auch echt gut eigentlich.
Ja, Glückwunsch, dass ihr dabei seid. Ja, bei mir ist es ähnlich über Schlechti. Kollege Rinkel fährt für den SWR oder fliegt für den SWR mit.
Natürlich.
Und ich hadere noch mit mir so ein bisschen, aber eigentlich steht für mich eigentlich auch fest, dass ich Sonntag irgendwie nach Bremen muss. Dieses Spiel kann ich mir nicht entgehen lassen und ich liebe die Auswärtsfahrt nach Bremen so sehr, weil es dort immer so schön ist, so herzlich.
Und seit der Auswärtsblock ein anderer ist, ist, glaube ich, auch die Sicht besser geworden, oder?
Ging so. Ich stand letztes Jahr genau hinter den Fahnen. Habe ich eigentlich früher mehr gesehen.
Ja, okay, das sind aber selbst mitgebrachte Probleme. Ja, so der Block an sich ist
das habe ich mir selbst zuzuschreiben, tatsächlich, ja.
Da könnten wir
ja
eigentlich Grünkohl und Pinkel essen.
Oh, das wäre schön. Ja, wenn ich Samstag noch hinschaffe, Sonntag früh genug vielleicht.
Ja. Ist, glaube ich, nicht so saisonal. Ich habe jetzt schon gesucht, aber das können wir noch überlegen, während der Jan noch ein bisschen ausnüchtert von tschechischem leckerem Bierchen in Olmütz.
Wäre eine Möglichkeit. Wobei ich ganz ehrlicherweise mich viel mehr auf Wien freue und auf die Schweinereien, die ich da so kriegen kann. Und Kaiserschmarrn.
Ja, Ätrige.
Einfach die Würstelbuden. Das ist so ein Konzept, das funktioniert im Main schon am Hauptbahnhof. Und ich frage mich, warum man das nicht flächendeckend einfach in die Stadt integriert. Der Schlechti hat sich vor der Sendung hier noch eine Currywurst reingepfiffen, auf dem Weg durch die Augustiner geholt.
Psst. Ja. Wolltest du doch nicht sagen, ja.
Also du fastest. Also der Schlechti hat gar nichts gemacht. Er hat auch keine Pommes dazu gegessen. Auf jeden Fall.
Es gab keine Pommes mehr.
Es gab keine Pommes mehr, genau, das war der Punkt. So eine Würstelbude, die flächendeckend einführen, finde ich eine geile Idee. Und das ist ja wirklich auch, wusste ich gar nicht, UNESCO-Kulturerbe. Deswegen, diese Würstelbuden sind, die sind auch wirklich gut teilweise. Du musst halt wissen, wo sie sind und welche du frequentierst. Aber Würstelbuden und ich, so. Schöner Käsekreiner.
Ja, ich bin mal generell gespannt, was du heute erzählst, ob jetzt dann doch auch viele Fans, also hörte ich das ja aus Fankreisen, dass viele dann doch versuchen, den Weg anzutreten, auch ohne gültige Eintrittskarte. Entweder in der Hoffnung, dass ähnlich wie bei Lech Posen die Fans dann einfach eingelassen werden, ja, weil einfach dann auch noch Tribünenteile ja durchaus dann unbesetzt sind, Pufferzone vielleicht ein bisschen kleiner werden kann. Oder weil es ja, glaube ich, auch viele Tricks gibt, die Leute sozusagen halt nutzen. Ja, also
doppelte Staatsbürgerschaften, was man halt so hat, ne?
Ja, viele, die dann wohl auch versucht haben, halt über Online-Shop sich in dem Ticketsystem von Olme zu registrieren, für roundabout 7 € dann eine Heimspielkarte für ein tschechisches Ligaspiel zu kaufen. Und ja, manche haben da wohl Glück gehabt, dass ihnen dann ein Code auch für Mainz zugeschickt wurde. Andere haben kein Glück gehabt. Also man hört da ganz verschiedene Stories. Bin von daher mal gespannt, ob jetzt am Donnerstag dann auch so ein bisschen vielleicht dann trotzdem Heimspielatmosphäre irgendwie zu vernehmen ist.
Und auf jeden Fall finde ich die Argumentation von Olmütz nach wie vor schwierig zu sagen, es gibt Sicherheitsbedenken, und du hast ja eh ein bisschen zu dem Thema recherchiert, weil es natürlich gerade ein Thema ist, das die Mainz 05-Fans sehr umtreibt, und ich glaube, es werden doch einige das Risiko in Anführungszeichen auf sich nehmen, auch nicht ins Stadion zu kommen und dann einfach in Olmütz in der Stadt das Spiel irgendwo zu gucken, in der Kneipe, in der Bar, und ich finde, da haben wir als Fans in dieser Europa- oder dieser Conference League-Saison bisher ja wirklich größtenteils einen sehr guten Eindruck hinterlassen, beispielsweise in Craiova. Von daher, glaube ich, ist es für Olmütz eigentlich sicherer zu wissen, wo die Fans sind, nämlich im Stadion, anstatt irgendwo in der Kneipe in der Stadt.
Ja, ich bin gespannt. Also ich hatte Olmütz angefragt. Ja, also zum einen haben sie gesagt, also im Gästebereich, den haben sie immer erlaubt, größer zu sein, wenn man nicht davon ausgegangen war, dass das Spiel ausverkauft ist. Jetzt rechnet man offenbar halt zum Donnerstag mit etwas anderem, aber vielleicht ist es so rausverkauft, weil viele Mainzer sich dann am Ende eingedeckt haben. Das wird sich dann ja zeigen. Man hat zwar gesagt, man rät den Leuten nicht zu kommen, hat aber auch gesagt, man kann es ja nicht verhindern, wenn sie ein Ticket haben, müssen sich dann natürlich an die Regeln halten, kein Trikot tragen von Mainz 05, keinen Schal und so weiter.
Ich glaube, das kennen wir ja alle auch aus unserem eigenen Stadion. Es ist doch so ein bisschen respektlos, sich dann in den Heimbereich zu setzen und dann in voller Montur und Stickjacken und hast du nicht gesehen, ist dann vielleicht ein bisschen drüber, Regenjacke, Schal drunter.
Kommt aufs Stadion an, glaube ich. Ne? In München ist das, glaube ich, gang und gäbe zum Beispiel.
Ja gut, aber ich sag mal trotzdem so ein gewisser Respekt dem Gegner gegenüber. Ja,
selbstverständlich.
Das stimmt. Aber es klang jetzt dann auch nicht so danach, dass man nicht auch schon selbst damit rechnet, dass da einige deutsche Fans das nochmal versuchen werden. Fand es auch ganz interessant. Mainz 05 schrieb mir, dass sie also schon vor der Auslosung mit Olmütz im Kontakt standen und mehrere Anfragen auch gestellt hatten, den Block zu vergrößern, und dass wohl auch die Mainzer Polizei das unterstützt hat. Und offizieller Grund war ja Sicherheit, ja, und die Polizei Mainz hat mir halt geschrieben, also sie haben gemeldet, dass wohl 1500 Leute potenziell anreisen würden, die aber friedlich, die eventorientiert sind und die vor allem Bock haben, halt erstmal das erste K.O.-Spiel in der Europapokalgeschichte von Mainz 05 auf so einem Level halt zu sehen, ja, also ja, schauen wir mal. Ich glaube, ihr werdet da einen friedlichen Fußballtag erleben, und ich glaube, wir werden uns das dann abends mal im Fernsehen anschauen und sind mal gespannt, wen wir da mehr hören und sehen werden.
Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das die Mainzer sein werden. Ich habe schon von sehr vielen Leuten gehört, die sich dann auch über Olmütz mit Karten eingedeckt haben. Da gibt es die wildesten Gerüchte, auch mit Passkontrollen am Stadion und so weiter. Am Ende ist das, glaube ich, immer ein bisschen so eine Drohkulisse. Ich glaube, am Ende werden die auch da reinkommen.
Und der letzte Versuch, die Mainzer hier zu halten, hat er Mainz 05 unternommen, indem er ein Public Viewing an der Mewa Arena anbietet. Also, aber da finde ich den Trip dann nach Olmütz ohne Ticket auf jeden Fall spannender, als in der Mewa Arena das Spiel zu gucken.
Witzigerweise ja auch mit Anmeldung, ne, weil die Kapazitäten begrenzt sind. Da frage ich mich dann auch, ob dann einige hingehen werden, die noch auf ein Ticket zu bekommen für die Schaubeschachtel.
Aber es ist in der Schaubeschachtel, ne? Es ist nicht im Stadion, oder?
Also Stadion kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, weil dann müsstest du ja die Leinwand auf dem Platz aufbauen und neuer Rasen.
Da steht manchmal eine Fasnachtsbühne, also da wundert mich da auch nichts mehr. Gut, aber auf dem neuen Rasen, das wäre jetzt wirklich ein bisschen doof.
Ich suche es nochmal gerade.
Super Bowl, Halftime-Show.
Ich gerade nochmal ein bisschen rum, aber ich habe irgendwie vorhin Schaubeschachtel gelesen.
Dann überbrücke ich einmal kurz.
So, hier 05-Fans können das Conference League Auswärtsspiel gemeinsam in der Schaubeschachtel verfolgen. So.
Amazing.
Gut, dann reiche ich die Überbrückung, die ich jetzt eigentlich für Florians Recherche einschieben wollte, nach. Eine coole Aktion auch an diesem Spieltag und die uns jetzt schon seit ein paar Wochen begleitet, und der Pokal, der bleibt. Das ist eine super Aktion, die aktive Szene und der IG-Identifikation gemeinsam erarbeitet haben. Ihr kennt das, wir haben da auch schon Hörspiele für gemacht, wie das Spiel mit Servette oder eben halt auch dieser Amateur Pokal, der ja schon der Titel des allerersten Magazins gewesen ist. Und das Ziel sind 30.000 Euro einzunehmen, um ein Replikat, also 30.005, klar, um ein Replikat herzustellen und diesen Pokal wieder zu überreichen. Und es gibt tolle Möglichkeiten. Wir setzen euch den Link natürlich in die Shownotes, damit ihr auch spenden könnt. Ich persönlich habe schon 40 Euro eingereicht, weil ich das T-Shirt cool fand und hoffe dann auf baldige Zusendung und dass das Ziel natürlich erreicht wird.
Gegner im Finale damals übrigens.
Werder Bremen 2, ne?
Das war stark, ne? Wie sich der Fußball verändert hat. Von Nummer 1 nach 5.
Ja, stimmt. Ja. Ja.
Ich frage mich auch immer wieder, warum es diesen Wettbewerb nicht mehr gibt, Menschenskind. Ne? Das wäre doch was für ein Sommer.
Ist auch ein geiler Name, oder? Deutsche Amateurmeisterschaft.
Ja, oder einfach mal wieder als Hallenturnier austragen.
Ja, das ist ja, glaube ich, mittlerweile wirklich, da gibt es ja demokratische Mehrheiten für, dass man den Hallenfußball wieder einführen sollte, und zwar den richtigen. Nicht diese Oldie-Turniere, das gibt mir dann ehrlich gesagt nicht so viel.
Nee,
bei aller Liebe für Ailton, aber ich hätte dann doch lieber aktuelle Bundesligaspieler wieder gegeneinander.
Wobei ich mir bei der ein oder anderen Zweikampfführung und dem intensiven Spiel vorstelle, wie dann jemand durch die Bande kachelt, ist das schon etwas unansehnlich und risikoreich. Also klickt auf jeden Fall auf diesen Link, spendet, was geht. Es ist bereits ein Drittel der Summe zusammen, was ich eine starke Aktion finde. Und man merkt einfach, wie sehr die Geschichte des Vereins und der Verein vielen Leuten hier am Herz hängt. Also zieht das durch und hoffentlich wird es ein voller Erfolg. Eine andere Sache, von der ich hoffe, dass sie ein sehr großer und voller Erfolg wird, ist eine andere Auswärtsfahrt. Und zwar nach Stuttgart. Das ist ja quasi schon die perfekte Überleitung, aber diesmal der Damen. Und zwar in der Mercedes-Benz-Arena und zwar in der großen Schüssel. Und dort sind bereits über 20.000 Tickets verkauft. Es ist nicht ganz klar, wie viele davon jetzt Stuttgarter und Mainzer sind, aber ich hoffe mal, dass wir zumindest vierstellig sind.
Seid ihr da an dem Wochenende? Es ist Samstag, Sonntag ist Landtagswahl und Eintracht Frankfurt Heimspiel, ne?
Genau, aber ich werde nicht da sein. Ich habe leider zu tun.
Meine Mutter hat Geburtstag an dem Tag, tatsächlich, am 21. März.
Das klang jetzt ein bisschen billig.
Also nein, es ist tatsächlich so, da will ich auch wirklich ein guter Sohn sein, ausnahmsweise mal.
Und du, Peter?
Ich muss arbeiten.
Auswärts?
Nein, ich muss tatsächlich Redaktionsdienst schieben.
Ach so,
das
ja gut.
Ist nicht so einfach aus Stuttgart leider.
Ja, ich weiß, dass Felicitas auf jeden Fall mal überlegt hat, eventuell hinzufahren, ist nicht ganz so einfach. Und wir haben inzwischen richtig viele Auswärtsfahrten allein in dieser Saison auf dem Buckel. Also, aber wäre natürlich schon eine coole Aktion eigentlich.
Drei Männer, einen Tag nach dem Weltfrauentag in einem Podcast, schaffen es nicht nach Stuttgart zum großen Frauenspiel.
Warum callst du uns jetzt so aus, Peter?
Also ich beziehe mich da ja auch selbst mit ein, das ist mir ja nochmal ganz
wichtig. Ja, ich habe aber meine Mutter als Erklärung genannt.
Ah, okay.
Nach dem Weltfrauentag finde ich eine gute und hoffentlich auch akzeptable Erklärung. Ja, schauen wir mal.
Ja.
Ja, vom guten Sohn zu Kellerkindern, denn ich würde dann auch gerne über das Spiel der Herren gegen den VfB sprechen. Denn gegen Kellerkinder tut sich der VfB in dieser Saison wirklich, wirklich schwer. Gegen Heidenheim hat man nur 3-3 gespielt, gegen St. Pauli sogar verloren. Allerdings hat Stuttgart viermal in dieser Saison noch nach einem Rückstand gewonnen. Also man hätte darauf kommen können, dass die nie ganz abgemeldet sind. Und dagegen ist es aber so, dass Mainz 05 gegen Top-Teams ganz gut auftritt. Stichwort Bayern, Leipzig, Leverkusen. Aber gegen den VfB konnte man nur eines der letzten 12 Spiele gewinnen, aber dafür war es das letzte Zuhause gegen den VfB. Also ich würde mal sagen, gemischte Zeichen und gemischte Gefühle für ein, wie wurde es bezeichnet, wildes Spiel. Holt euch nochmal was zu trinken und dann gehen wir rein in die Analyse, denn es gibt eine ganze Menge zu bereden.
Es geht los bei Jürgen. Jürgen, was machst du hauptberuflich?
Ich bin Fußballprofi.
Du spielst wo?
Beim 1. FSV Mainz 05, zweite Liga.
Also Kantinenmannschaft ZDF, Mainz 05. Da spielst du was?
Mittelstürmer. Und wir wollen in die erste Liga, so wie du ins Samstagabendprogramm. Liebe.
Jürgen, du hast das Spiel verstanden. Es ist ganz einfach. Wir machen alles falsch.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, was, das sollte ein kurzer Thementrenner sein. Und dann sind wir wieder zwischendrin komplett falsch abgebogen. Ich habe mich sehr auf die Aufnahme mit euch gefreut, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es zwischenzeitlich wird wie an einem Kneipenabend. Muss ich ehrlicherweise sagen, Grünkohl ist ein Thema gewesen.
Ja, ja.
Wir sind Männer, wir trinken keine Fanta, ist ein Thema
Zitat.
Gewesen.
Das ist ein Zitat.
Ja, trotzdem.
Muss ich dazu sagen.
Wer hat's gemacht?
Ich glaube, er heißt Wolf-Dieter Ahlenfelder, legendärer Bundesliga-Schiedsrichter, der mal ein Spiel, ich glaube, von Hannover gegen Bremen in der 32. Minute abgepfiffen hat, weil er nach dem Verzehr einer Weihnachtsgans vor dem Spiel noch ein bisschen Bier und Malteser zu sich genommen hat, nicht mehr ganz nüchtern war.
Er dachte, es ist Halbzeit Und es ist tatsächlich jetzt aus dem Grünkohl entstanden, ne, weil wir noch gesprochen haben, so in Bremen, wo kriegt man Grünkohl?
Genau.
Und dann hast du gesagt, ne, dann muss man ja auch noch so einen Ahlenfelder trinken, denn das gibt es ja dann als Getränk tatsächlich in Bremen. Ja.
Es gibt sogar eine Kneipe am Stadion, die Ahlenfelder-Eck
heißt. Das wird ja immer besser. Ich glaube, ich fahre heute schon hin.
So. Contenance. Bis wir in Bremen sind, vergeht noch ein bisschen Zeit und es gehen noch einige Spiele ins Feld.
Ja, sorry.
Und ich möchte jetzt nochmal an den Anfang des vergangenen Spieles zurückkehren und zwar, um genau zu sein, auf die Startelf, denn da gab es eine kleine Überraschung. Kaspar Potulski auf der Bank und dafür Danny da Costa nicht als Schienenspieler oder Außenverteidiger unterwegs, sondern wieder als Halbverteidiger. Hat mich zumindest ein bisschen überrascht.
Mich auch, ich glaube alle im Block um mich herum auch. Also die Frage war schon, was mit Potulski? Und du hattest, glaube ich, eine ganz gute Erklärung dafür, ne?
Ja, ist eigentlich im Nachgang ist es logisch, wenn man sich ein bisschen mit Stuttgart auseinandergesetzt hat und mit dem letzten Spiel gegen den VfB Danny da Costa gegen Chris Führig zu setzen, macht einfach Sinn. Chris Führig, der enormes Tempo hat. Und beim letzten Spiel zog er von außen nach innen und machte ein Traumtor. Und das wollte man, glaube ich, diesmal zu verhindern wissen.
Ich hatte auch generell den Eindruck, schon mal der Pressekonferenz wurde ja Urs Fischer gefragt, na, da Costa ist jetzt ja draußen gelassen. Da hat er schon so ein bisschen brummig reagiert. Das war jetzt ja nur einmal. Da hatte ich schon das Gefühl, ja, wahrscheinlich lässt er ihn dann gegen Stuttgart spielen. Und Kaspar Potulski wird ja seine Spielpraxis dann jetzt auch in der Woche bei Sigmar Olmütz bekommen. Davon bin ich dann fest überzeugt. Also in der Woche hast du jetzt ja auch wirklich das Privileg, dass du so oder so Spiele bestreiten kannst.
Absolut. Um das noch aufzugreifen, Fischer hat sich auch unter der Woche nochmal beispielsweise zu Böwing geäußert, also auch Spieler, die weitere Einsatzzeiten bekommen könnten. Auch so Nelson Viper ist da nochmal so ein Kandidat und zu Böwing hatte er gesagt, also von der Trainingsleistung her kann er ihm eigentlich keinen Vorwurf machen, wo ich mich da manchmal frage, ja, warum bringst du ihn dann nicht einfach?
Ja, und das ist dann aber auch jetzt der zweite Trainer, unter dem man nicht die Rolle spielt, die er sich wahrscheinlich vorstellt. Ich glaube, Fischer hat sinngemäß gesagt, die anderen machen es halt gut. Was er nicht gesagt hat, war, die anderen machen es wahrscheinlich besser, sonst würde er ja spielen. Ne? Tut mir ein bisschen leid für William Böwing, aber mehr als Kurzeinsätze sind es gerade nicht.
Ja, und vor allen Dingen ja auch ein Spieler, der andere Qualitäten mitbringt als das pure Gegenpressing. Und wir wissen auch alle, das sind gerade für Spieler, die ein bisschen kreativer, vielleicht auch ein bisschen sensibler und jünger sind, Prozesse, wenn sie nicht aus dem eigenen NLZ kommen, die sie erstmal adaptieren müssen. Das braucht seine Zeit und es ist ein neues Land für ihn. Er ist jetzt hier hingezogen. Das braucht wirklich ein bisschen, bis der sich auf dem Platz zurechtfinden kann. Und ich glaube, sollte Mainz 05 sicherer stehen in der Tabelle, wird man vielleicht auch das ein oder andere Mal frühere Wechsel sehen. Ich fand zumindest schön zu hören, dass er sich nicht aufgegeben hat in dem Sinne, auch wenn er jetzt quasi den nächsten Trainer hat und unter dem auch keine größere Rolle spielt. Trotzdem, bevor wir über die Wechsel reden, müssen wir darüber reden, was diese erste Startelf nämlich gebracht hat. Und Schlechti hatte es vorhin, als wir über die Gefühlslage nach dem Spiel gesprochen haben, schon mal ein bisschen anmoderiert. Ich sag mal so, die ersten 20 Minuten habe ich schon besseren Fußball von Mainz 05 gesehen, als das, was ich da gegen den VfB Stuttgart präsentiert bekommen habe.
Stuttgart fand ich gut, ja. Also, wie gesagt, auf die habe ich mich auch gefreut. Ich fand deren Positionsspiel einfach sehr, sehr schön. Ich fand die Tiefenläufe einfach gut. Das ist unter Sebastian Hoeneß, würde ich sagen, schon nach Bayern München mit die am attraktivsten spielende Mannschaft. So auch in den Abläufen, dass ich das Gefühl hatte, jeder weiß da, was er machen muss. Bei Mainz hat mich dann tatsächlich in der Anfangsphase diese extreme Passivität gestört, die ich auch schon so gegen den HSV ein bisschen befremdlich fand in der ersten halben Stunde, dass man in solche Heimspiele halt hineingeht und erstmal wirklich sehr, sehr in der tiefen Deckung bleibt, ja, gegen HSV ohne große Chancen zuzulassen. Gegen Stuttgart hatte man jetzt ein bisschen Glück, da war ja in der Anfangsphase schon die eine Szene, in der Batzi dann top auch reagiert hat, ja.
Und da verpasst einmal knapp nach einer herausragenden Flanke von Leveling, der auf außen gerückt ist, weil er nicht richtig angepresst wird. Also auch wieder so das Thema Halbweltflanke und die Fünferkette kommt ins Rückwärtslaufen. Ja, war auch sehr knapp.
Ja, also ich hatte in der Anfangsphase keine Vorstellungskraft, wie man so aus dieser Tiefe, dieser Passivität halt nochmal so richtig rauskommen möchte.
Du hast gerade gesagt, du fandest den Fußball von Mainz 05 unattraktiv, glaube ich.
Nee, ich hab schon besseren gesehen.
Gesehen? Es gab ja gar keinen. Also man war ja überhaupt nicht mit Ballkontrolle über der Mittellinie. Das muss man wirklich so sagen. Also es ist keine Übertreibung. Ich glaube, teilweise gab es 80-20% Ballbesitzquote.
75 zu 25, ja.
Also da ging überhaupt nichts.
Ja, ich habe mir dieses Spiel tatsächlich nochmal angeguckt, weil ich für mich auch feststellen wollte, weil es gab ja dann später einen klaren Wechsel und einen klaren, man könnte jetzt sagen, Bruch aus Stuttgarter Sicht im Spiel. Und ich wollte mir erklären, warum das so gekommen ist. Und ich bin aber ähnlich wie du, Schlechti, so ein bisschen verwundert, ob der Passivität am Anfang. Und für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, weil es sich jetzt häufiger schon gezeigt hat, dass das kalkuliert ist, dass man sagt, so, erstmal sicher stehen, erstmal Sicherheit in der Defensive holen und dann haben wir einen Plan, wie wir nach vorne kommen und dann werden wir ihn anpassen. Oder dass einzelne Spieler einfach länger brauchen, um den Plan umzusetzen und eben nicht von Anfang an da sind. Ähnliches ist dann nämlich in diesem Spiel passiert und zwar ganz zentraler Spieler und ich möchte gerne nachher mit euch über bestimmte Spielertypen reden, an dem man es festmachen kann, war Jae-Sung Lee, der ab der 17. Minute, und das ist eine für mich die Blaupausenszene für das restliche Spiel, aufgedreht hat, als ob der vorher überhaupt nicht auf dem Platz gestanden hätte. Für mich war das große Problem in diesen ersten 17, 20 Minuten halt tatsächlich die Spieleröffnung.
Ja, ich meine, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich kann das in der Form taktisch jetzt einfach nicht beurteilen, da fehlt mir die Kompetenz. Aber es klingt zumindest stimmig, was du gerade erzählst.
Es war zumindest so, dass so in die Spieleröffnung auch schwierig war, fand ich. Also Stuttgart ist schon vorne gut draufgegangen, stand gut gestaffelt und Mainz stand einfach so, so tief und du hattest eigentlich bis auf so eben diese langen Bälle, die dann aber hinten von so Kanten wie Chabot und Ähnlichem dann auch abgefangen wurden, kaum eine Alternative. Aber wenn du die gespielt hattest, dann kamen die ja postwendend zurück zu dir.
Das stimmt, aber ich habe mich trotzdem über eine Sache gewundert und zwar schon in der 4. Minute gab es einen Abschlag und man hat sich aufgestellt. Und das sah überhaupt nicht zufällig aus. Man kam aber nicht wirklich hinten raus und dann musste der Ball wieder langgeschlagen werden. Aber es gab ein klares Schema, dass der Halbverteidiger auf Batzi eröffnet und Batzi als zentraler Spieler wurde dann angelaufen und wurde von Demirovic häufig von rechts angelaufen, sodass er nach links eigentlich eröffnen musste. Und da dachte ich mir, aber eigentlich kann man sich doch darauf ganz gut einstellen. Und die Räume waren eigentlich auch danach immer wieder da. Man hat es aber nicht gespielt. Und dann kommt diese 17. Minute und dann wird flach eröffnet und tatsächlich übers Zentrum. Der Sechser mit Kai Schusano war die ganze Zeit zu. Aber auf einmal kommt der Achter, und das ist Jae-Sung Lee in dem Fall, über den Halbraum entgegen. Nicht ohne Druck, er hat jemanden im Rücken. Und das muss ein verdammt guter Pass sein vom Torwart, damit da nichts schief geht. Aber er spielt den Lee perfekt in den Fuß. Und aufgrund dessen, dass Stuttgart doch sehr gepresst hat, haben sie dadurch den Außenspieler, den Schienenspieler freigespielt. Und Lee konnte einfach nach außen legen auf Philipp Mvene, der ab dem Moment mit Volldampf reingezogen ist. Und das ist eine kleine blöde Situation für ihn, weil er zieht dann ins Zentrum etwas, was wir nicht so häufig gesehen haben bisher von unseren Schienenspielern und möchte eigentlich den Diagonalball auf die andere Seite spielen und läuft quasi in Jöllenbeck rein. Und dann ist es ein Fehlpass. Und
Jöllenbeck!
Jöllenbeck! Ja, aber da konnte er tatsächlich nichts für. Der war auch so, Philipp, wo willst du hin? Links, rechts, vor mir vorbei, hinter mir vorbei? Ach, durch mich durch. Okay, blöd. So, also da konnten jetzt beide relativ wenig für. Aber das war halt wirklich eine Blaupause. Und etwas später ist dann tatsächlich, und zwar genau 2 Minuten später, in der 19. Minute so diese Riesenchance von Paul Nebel entstanden, wo er probiert, quer zu legen auf Tizi, obwohl er vielleicht selbst hätte den Abschluss suchen müssen. Aber in dem Szenario ist dann Geraldo Becker freigespielt worden. Und Geraldo Becker nimmt auch diesen Lauf ins Zentrum, verlagert auf die andere Seite. Und da ist dann Nebel auf einmal durch und frei und hat wirklich die Möglichkeit, zum Tor zu kommen. Also du hast gemerkt, da ist ein Muster drin. Und warum habe ich jetzt Jae-Sung Lee vorhin auf der Achterposition so beschrieben? Das liegt daran, dass Stuttgart hat ja mit Viererkette gespielt, nicht sonderlich wichtig, aber ein Detail ist wichtig, und zwar der Außenverteidiger Assignon, der schwimmt gerne. Schwimmen meint nicht nur, dass er ins Zentrum zieht, sondern er geht sogar in die offensiven Räume vorne dran, wenn es im Spielaufbau beispielsweise ist. Und dann ist er in den gefährlichen Zonen, und das haben wir gegen Leverkusen beispielsweise gemerkt, wo wir dann das Ausgleichstor bekommen haben durch einen Verteidiger. Es ist ganz schwer, jemanden aus der letzten Reihe vorne zu verteidigen, weil irgendwann muss irgendjemand ihn aufgreifen. Und wenn du selbst nicht tief gestaffelt bist, ist selten jemand da und du hast auf einmal Freiräume oder irgendjemand anderes kriegt Räume. Und Lee hat ab dem Moment angefangen, Assignon zu übernehmen. Asignon war auch derjenige, der an ihm dran gewesen ist. Und damit ist ein Riesenloch hinten bei Stuttgart auf Außen entstanden. Und da sind dann eben Philipp Mwene, Geraldo Becker etc. pp. Rein. Und wenn dann Stuttgart verschoben hat, ist auf der anderen Seite halt die Bahn frei geworden. Und da kam dann ein Silvan Widmer rein. Da kam ein Danny da Costa rein. Und auf einmal hast du viel mehr Defensive in die Offensivaktion reinbekommen, die wesentlich schwerer zu verteidigen waren für Stuttgart, weil auf einmal unsere Leute aus der letzten Reihe vorne aufgetaucht sind.
Plus halt genau in diesen guten Aktionen dann auch einfach schnelles Direktspiel. Ja, also gar nicht lange gewartet, sondern die Situation direkt gut verstanden. Gab ja auch einige Situationen, über die wir noch sprechen werden, bei denen das dann nicht der Fall gewesen ist. Aber gerade diese Szene, Ausgangspass von Geraldo Becker, die war ja, das war schon nah an der Perfektion für Mainz 05 Verhältnisse, dieser Spielzug.
Ja, und dieses die andere Seite finden, das hat auch Dominik Kurt zum Beispiel ein, zweimal sehr, sehr gut gemacht, der einen sehr, sehr guten Diagonalball spielen kann. Wenn er gemerkt hat, ich muss jetzt gar nicht über Philipp Mwene gehen oder über Geraldo Becker gehen, sondern ich kann jetzt schon die Seite verlagern und Stuttgart in Bewegung bringen. Und das hat insgesamt sehr, sehr gut funktioniert. Besser als diese langen Schläge am Anfang, die tatsächlich ja unkontrolliert waren. Also deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher darin, ob das vielleicht eine Ansage ist, eher defensiver in die Spiele reinzugehen oder ob es tatsächlich noch Verunsicherung ist. Weil da ist eine Szene mir im Kopf geblieben, Silvan Widmer, Paul Nebel auf Außen und das Ding wird nicht in den Fuß gespielt, sondern wirklich lang die Linie runter und denkst dir, also immer bei allen guten Geistern, wer soll den kriegen? Also auch ein Geraldo Becker hätte dann nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ja gut, dann geh, aber dann geh mit Gott, weil den kriege ich nicht.
Die Frage ist für mich auch so ein bisschen bei der Frage, ist das Absicht, da die ersten 15 Minuten so passiv zu sein? Vielleicht liegt es auch daran, dass Urs Fischer noch nicht den Kader hat für den Fußball, den er spielen lassen will. Ne? Also es gab ja nur Anpassungen im Winter, aber das ist natürlich kein reiner Fischer-Kader, muss man ja auch mal betrachten.
Ja, und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man erst probiert, die offensichtlichen Dinge zu machen, wie lange Bälle auf Tietz. So Tietz sie auch ins Spiel bekommen, nachzurücken, erstmal die Basics richtig machen. Vielleicht hat man damit schon Erfolg, vielleicht hat man damit schon Glück, sich erstmal ein gutes Gefühl reinholen, sowohl defensiv als auch mit einzelnen Nadelstichen nach vorne. Und witzigerweise kennen wir das ja auch noch von Henriksen. Also ich denke da immer wieder an dieses Gladbach-Spiel zurück oder auch gegen Borussia Dortmund, wo man defensiv sehr, sehr sicher stand, dem Gegner das Feld überlassen hat und dann hat man sich das ein paar Minuten angeguckt und dann ging es patsch, patsch, patsch mit einer unfassbaren Effizienz. Gladbach hat man damals 3 Stück gegeben, Dortmund hat man 2 Stück gegeben und hat sehr dezidiert zugeschlagen, weil man dann seinen Plan in Perfektion ausgeführt hat, weil man erstmal geguckt hat, okay, was macht der Gegner jetzt gerade? Ist das, was wir uns vorgenommen haben, das, was auch da drauf passt? Aber wie gesagt, weil das jetzt so ein Muster ist, was teilweise fast ins Negative umgeschlagen ist, bin ich mir da nicht ganz sicher.
Also wenn es so ist und das Absicht ist, dann ist es halt die Gegenthese zu dem, was Thomas Tuchel immer gesagt hat. Die erste Viertelstunde war immer klar.
Rambo-Zambo!
Rambo-Zambo, genau, wie einige Politiker sagen würden, ein Politiker sagen würde. Es hieß immer, dem Gegner muss alles um die Ohren fliegen, die müssen hierher kommen, die müssen sich in die Hosen machen vor Angst, weil die wissen, die ersten 10, 15 Minuten fliegen denen die Bälle um die Ohren, die können es nicht verteidigen. Ist natürlich auch ein Stilbruch zu dem, was Mainz so 50 Mal so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat.
Ich glaube halt genau, das ist auch gar nicht diese klassische Urs Fischer-Taktik. Ja, also da wird er schon in gewissen Teilen so der Union Berlin-Rolle gerecht, weil man dann einfach schon sehr, sehr spät eigentlich in diese Pressing-Aktion geht. Ja, also so dieses Pressing ganz weit vorne, das ist ja schon seltener zu sehen, gerade so in diesen Anfangsphasen. Und ich glaube auch, dass man da am Anfang mal so ein bisschen mal taktisch guckt, ne? Also wie spielt Stuttgart? Dann sieht man, die haben ein Auswärtsspiel und die belagern eigentlich so die letzten 25 Meter, also die 25 Meter vor unserem Tor ganz massiv, ne, positionieren sich gut, gehen in die Tiefenläufe, beschäftigen dich erst einmal. Ich glaube, da hat man dann auch ein bisschen gebraucht, um mit dieser Spielweise so zurechtzukommen, vielleicht auch einen Schuss Ehrfurcht abzulegen, weil ich glaube, allen ist bewusst, was Sebastian Hoeneß da jetzt in den letzten Jahren für Arbeit geleistet hat. Und dann aber, glaube ich, diesen Schlüssel zu finden, den du da, finde ich, sehr, sehr schlau beobachtet hast, weil die große Frage, das ist ja im Spiel selbst schwer zu sehen, da muss man sich so ein Spiel hinterher wirklich nochmal en Detail angucken, weil ich mir auch am Samstag die Frage gestellt habe, was war jetzt der Schlüssel, den die umgedreht haben, dass da auf einmal die Tür für ein eigenes gutes Spiel aufgegangen ist.
Ich glaube, da kommen noch ein paar andere Komponenten hinzu, weil Stuttgart war jetzt nicht auf einmal machtlos ob der taktischen Brillanz von Mainz 05. Die hatten schon eine gewisse Grundverunsicherung drin. Und später hat es das gegeben, dass man sehr hoch draufgegangen ist. Ein Nübel wirkte überhaupt nicht sattelfest und das in mehreren Aktionen. Hinten rausspielen, wenn der Moment da war, dass man richtig anlaufen konnte, hat man das sehr clever gemacht. Tietz kann man da auch durchaus lobend erwähnen an der einen oder anderen Stelle. Dann lief das sehr, sehr gut. Also Stuttgart wirkte überhaupt nicht sattelfest und du hast schon gemerkt, dass die anfällig sind. Ansonsten kriegst du auch keine drei Stück gegen Heidenheim, ehrlicherweise. Oder verlierst gegen St. Pauli, die sich extrem schwer tun, Tore zu schießen.
Dazu, finde ich, hast du vorne jetzt einfach eine Qualität drin. Ich bin richtig begeistert gewesen von Geraldo Becker. Also für mich ist das auch so gegenüber Silas insoweit nochmal der viel bessere Spieler, als dass der einfach eine Spielübersicht hat. Also wenn der nach außen rückt, dann ist der nicht nur mit Tempo durch, der kann halt einfach auch diesen brutal guten verlagernden Pass dann einfach spielen, weil er so ein Auge dann einfach hat. Hat mir extrem gut gefallen. Du hast einfach viele Spieler jetzt drin gehabt, die kannst du auch in Szene setzen und sie machen was draus. Pau Nebel werden wir noch zukommen, ist letztlich auch wieder in einer richtig guten Verfassung jetzt überraschend schnell gewesen. Auch so einer, der am Ball immer gefährlich ist und wenn er den Ball verliert, wahnsinnig schnell wieder in den Gegenbewegungen war und Bälle gefressen hat.
Und unheimlich fleißig ist, am meisten gelaufen, über 12 Kilometer, einen ganzen Kilometer mehr als Kai Schusano, der auf Platz 2 ist. Wo man aber auch sieht, wie intensiv diese Achterposition ist, diese halbe Position, wie offensiv, defensiv du da denken musst, wie du dich anbieten musst, wie du vielleicht auch wirklich viele Wege machst, die nicht honoriert werden, wo du nicht den Ball bekommst oder du den Ball nur sehr, sehr kurz hast, weil du nur das weiterleitende Element bist. Und vor dem Hintergrund, wie es Paul Nebel vor einigen Spielen noch ging, ihn jetzt so aufblühen zu sehen, tut mir persönlich unheimlich gut, weil der einfach ein sehr großer Bestandteil meiner Fanseele zumindest ist als Eigengewächs. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass er jetzt wieder in Tritt kommt.
Aber übrigens auch ganz spannend, dass Paul Nebel nicht der Spieler zu sein scheint. Ich muss ihn jetzt momentan in diese Schublade stecken. Ich öffne sie gerne zum gegebenen Zeitpunkt, wenn er mich korrigiert. Der als Joker hat er überhaupt nicht funktioniert. Also er war jetzt überhaupt nicht der Spieler, der von der Bank aus einen Impact reingebracht hatte, aber jetzt die Male, wo er jetzt wieder von Anfang an gespielt hatte, hatte er ein Selbstvertrauen und eine Wirkung auf dem Platz, hat sich darauf freigespielt. Das war um Längen besser als der Paul Nebel, der zur 60., 70. Minute halt reinkommt.
Und erinnert mich ganz krass an seine Premieren-Profisaison bei Mainz 05 unter Bo Henriksen. Wenn er eingewechselt wurde, dann waren es auch noch falsche Positionen, aber da hat er auch nie wirklich funktionieren können. Waren ja jetzt keine Positionen, die ihm komplett fremd waren. Aber ab dem Moment, wo er dann Start erspielen durfte, ab dem Moment ist er aufgeblüht. Und deswegen scheint das wirklich so ein Spielertyp zu sein. Kein Joker, sondern von Anfang an, der braucht das Vertrauen.
Ich würde sogar nochmal zu dem nicht vorhandenen Impact als Einwechselspieler sagen, teilweise hatte er einen gegenteiligen Effekt. Also
ja, absolut.
Ich will ihm das jetzt nicht anlassen, aber er kam in Berlin rein beim Stand von 2-0, die Mannschaft vergeigt. Er kam gegen Heidenheim rein, 30 Sekunden später fällt das Anschlusstor.
Peter, er hat da, ja, und das muss man glaube ich so klar ansprechen, Fehler gemacht, die ganz klar zur Niederlage beigetragen haben und die Tore verursacht haben. Also da ist Paul Nebel, glaube ich, Profi genug.
Also Niederlagen, aber zu Gegentoren,
zu
schlechten Resultaten, genau. Ja, dass ein Spiel gekippt ist, muss man sagen.
Zu 100%. Und dass du es dann eventuell auch noch hättest verlieren können, weil er diesen Fehler nicht nur einmal gemacht hat, sondern zweimal, dreimal gemacht hat. Wo er auf dieser Achterposition überhaupt nicht klar gekommen ist, wo er falsche Läufe gemacht hat, falsche Pässe gespielt hat, Ballverluste hatte in Zonen, wo du auf gar keinen Fall einen Ballverlust haben darfst. Das hat er jetzt gerade nicht mehr.
Vielleicht ist das eine zu einfache Erklärung, aber ich denke da schon was dran. Du hast ihm da diese Verunsicherung aus dieser Hinrunde, die absolut gegen ihn gelaufen ist, auch mit zwei Platzverweisen und so weiter. Das hast du ihm da einfach angemerkt in der Phase. Er hat wirklich nicht den Eindruck vermittelt, er hätte gerade Spaß am Fußballspielen. Und das sehe ich jetzt schon anders, obwohl, wenn ich das noch ergänzen darf, gerade sehr viel Druck auf seinen Schultern ist, weil er jetzt derjenige ist, der für Nadim Amiri in diese Mannschaft gerückt ist.
Absolut, aber ich würde gerne nochmal zurückgehen zu Geraldo Becker. Ich ärgere mich ja fast schon ein bisschen, dass er nicht in der Conference League nominiert ist, sondern ein Silas, der nach Köln eigentlich jeglichen Erwartungen zurücksteht. Ein bisschen ärgerlich. Aber Geraldo Becker finde ich deswegen auch spannend. Du hast seine Übersicht angesprochen. Ich finde, er hat auch ein unfassbares Gefühl für das Spiel in Gänze und für das Drumherum. Mhm. Und weil wir gerade über die Offensive auch gesprochen haben und über Lee gesprochen haben. Paradebeispiel, 37. Minute. Einwurf, Philipp Mwene. Es war wieder eine Situation da, außen da ist der Raum, wo Asignon eigentlich sein müsste. Man hat da zumindest den Einwurf bekommen. Mwene wirft rein auf Geraldo Becker. Geraldo Becker flankt perfekt und trifft einen freien Jae-Sung Lee an der Fünferkante unbedrängt und Jae-Sung Lee kriegt den Ball nicht aufs Tor. Und da war ich echt im ersten Moment so, Junge, also wie kannst du den nicht reinmachen? Also das muss das 1-0 sein. Aber warum ich jetzt auf Geraldo Becker gehe, ist, es gibt einen Eckball und Geraldo Becker rastet an der Eckfahne aus und animiert das ganze Stadion.
Ich gehe ganz kurz dazwischen. Es ist nämlich, nach der Lee-Chance gibt es Abstoß für Stuttgart. Sie spielen den Ball hinten raus. Geraldo Becker geht sofort rein, stört. Nübel, nicht ganz sattelfest, hast du eben, glaube ich, schon gesagt, spielt den Ball ins Seiten aus. Und dann kommt diese Ecke, die du gerade beschrieben hast. Und aus der fällt dann das 1-0, wo dann genau. Jason Lee doch noch per Kopf
aber das 1-0 vorher, erzielt. Das er vorher das Stadion anheizt. Ja. Du hast das Gefühl, das macht er nicht, ich sag mal, inflationär, ja, wie du es dem einen oder anderen Spieler bei uns im Kader durchaus vorwerfen könntest, sondern punktuell, weil er genau weiß, welche Situation jetzt gleich kommt und wie wichtig das ist. Das ist wie, manchmal stehst du in der Kurve und die Leute fangen an, um dich herum zu reden und denkst dir, jetzt wäre gerade wichtig zu supporten. Und genau diesen Moment hatte Geraldo Becker für mich da unten. Und er war so, jetzt ist nicht der Moment, um sich hier mit dem Nachbarn zu unterhalten. Jetzt ist volle Konzentration auf diese Ecke, auch von außen. Und ich finde, diese Präsenz hast du total gemerkt. Und das ganze Stadion hat sich auf diese Ecke kapriziert. Das war ein schöner gemeinsamer Moment von Fans und Mannschaft.
Könnte er quasi Co-Capo im Rückspiel gegen Olmütz werden, weil er da ja nicht spielen darf. Aber ja, finde auch, der bringt, eben habe ich das Wort Impact genannt, der bringt Impact auf den Platz, emotional, bringt Erfahrung mit. Ich frage mich bis heute, warum der in Spanien nicht so funktioniert hat, weil ich finde tatsächlich, dass man da eine individuelle Klasse sieht, die tatsächlich entscheidend sein kann jetzt im Abstiegskampf.
Ich glaube, weil Spanien vom Spiel her mit dem Ball, und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, nochmal eine ganze Ecke anspruchsvoller ist. Da möchte selbst der kleinste Verein mit Ball spielen. Und egal, welchen Trainer du hast häufig spanische Trainer und dann Domi und Bo Svensson besprechen das wunderbar auch, warum das sein Lieblingsland für Fußball ist. Und da werden diese Argumente eben auch gebracht. Du erkennst permanent einen spanischen Spielstil. Und wenn du damit nicht aufgewachsen bist oder eine hohe individuelle Qualität besitzt, wie beispielsweise ein Toni Kroos, dann ist es sehr, sehr schwer, darin zu funktionieren. Und ich glaube, dass Geraldo Becker bei der Qualität, die er hat, ein Intensitätsfußballer ist, der ist dann auch bei Osasuna schwer hat zu funktionieren. Eine Erfahrung kann er mitnehmen und sein spielerisches Element bringt er bei Mainz 05 perfekt ein. Aber man muss auch sagen, auch wenn Mainz 05 dann sehr dominant aufgetreten ist, wir haben uns teilweise mit Ball, entschuldigt meine Wortwahl, wirklich dämlich angestellt. Also dass Stuttgart nicht mit 3-4-0 nach Hause geschickt wurde, ist unserer eigenen Dummheit geschuldet.
Hast du dich gerade für das Wort dämlich entschuldigt im Vorhinein?
Ja.
Okay. Fände ich jetzt nicht so schlimm, oder? Muss man sich nicht für entschuldigen, kann man auch sagen.
Ich dachte, nachdem ich so outgecallt wurde am Anfang, dass ich immer so wütend bin nach dem Spiel, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal präventiv für dämlich.
Jetzt gehst du in die ganz falsche Richtung.
jetzt werden hier die Emotionen abgewürgt.
Ja, wirklich.
Ja, stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten im Vorgespräch diese Szene, wo Philipp Tietz dann einen Schuss aus 40 Metern nach einer Balleroberung versucht, man aber eigentlich mit dem Ballgewinn die Chance hat, einen Angriff top auszuspielen mit vielen Leuten, die weit vorne positioniert sind.
5-5, ja. Eine Kette im Rennen und Geraldo Becker und Paul Nebel im Vollsprint.
Soll ich mal was sagen? Alle im Stadion haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und ich stand da und dachte, oh, geil, ey, wenn er den macht, ne? Ja. Ich bin ein einfacher Mann. Ich will einfach geile Hütten aus 40 Metern sehen. Ich habe irgendwie gedacht, ich musste so dran denken, dass, die Szene sieht man auf Social Media, glaube ich, rauf und runter, diese Bochum gegen Freiburg letztes Jahr, wo Noah Autobolo, ich glaube von Philipp Hofmann kann das sein,
ja,
so ein Ding auch um die Ohren gehauen kriegt.
Aber und gerade noch rettet.
Kratzt ihn wirklich auf der letzten Rille der Weltklasse von der Linie. Und habe nur so gedacht, boah, das wäre so geil, wenn er den so macht. Ich bin dem Charme des Philipp Tietz einfach noch zu sehr verfallen. Dieses ganze Anheizen, diese Bromance mit Amiri, dieses ganze auch ein bisschen so einen halbtoten Verein im Winter wieder aufwecken, das zieht bei mir noch. Ich kriege halt sehr wohl auch mit, auch auf so, meinst du, 5 Fan-Accounts und auch so aus Gesprächen. Ja, aber so langsam ist halt ein Stürmer da, um Tore zu machen, ne?
Auch wenn er kein klassischer Goalgetter ist, ehrlicherweise. Aber ich will jetzt gerade noch nicht genau auf Philipp Tietz gehen, auch wenn er häufig daran beteiligt ist. Aber wir haben sehr, sehr häufig falsche Entscheidungen getroffen. Wir haben von einmal kurz über Paul Nebel gesprochen, diese Riesenchancen der 19., wo er querlegt. da muss er das Ego haben, draufzuhalten. Bestes Beispiel ist Stuttgart mit seiner ersten Großchance in den ersten 5 Minuten. Aus dem spitzen Winkel voll draufgezogen und Batzi hält den halt Weltklasse. Und da musst du einen perfekten Moment erwischen, damit du den Ball noch aus dem Winkel kratzt.
Ja.
Vielleicht hat Paul Nebel jetzt gerade noch nicht das Selbstvertrauen, um das zum, so einen Schuss abzugeben. Aber eigentlich ist ja seine Qualität eben die des Abschlusses. Er ist ja jemand, wenn ihr euch an das U21-Finale zurückerinnert, wo er den Ball an die Latte gesetzt hat, vorher im Halbfinale das Traumtor gemacht hat. Er besitzt ja eine unheimliche Abschlussqualität. Und das scheint ihm jetzt gerade noch ein bisschen abzugehen. Aber man könnte jetzt auch noch, ich glaube, es gibt 3 Szenen, wo 3 Mainzer gegen 2 Stuttgarter auf den 16er zurennen. Einmal legt Paul Nebel auf den falschen Spieler quer, nämlich dann auf Becker und nicht auf Tietz.
Ja, und beziehungsweise das er kann selbst schießen.
Ja, und kann auch selbst schießen.
Und ist wirklich sehr nah vorm. Da habe ich auch gesagt, also im Stadion.
Und zentral.
Gedacht,
ja, kein spitzer Winkel.
Und das andere ist Sano, der dann sich den eigenen Schuss nimmt, allerdings ein bisschen zu früh und dann nicht stark genug, sondern mit dem Innenriss, sodass Nübel den halt halten kann. Wo du schon merkst, Alter, das sind Situationen, egal ob Nadim Amiri nicht da ist oder nicht, die solltet ihr als Fußballprofis ausspielen können.
Bei Kai Schusano sage ich, mein Gott, endlich zieht er mal drauf. Ja, ich habe oft genug da gestanden und gesagt, Junge, schieß doch mal, jetzt schieß doch mal. Hat ja auch in Augsburg geklappt in der Hinrunde. Ja, natürlich falsche Entscheidung, aber ich bin froh, wenn der sich das ein bisschen zutraut und endlich mal da einen auspackt.
Ja, da bin ich tatsächlich beim Peter.
Nee, das stimmt ich, auch. Ich wollte nur sagen, es ist das, dann halt das Timing dann.
Ja, natürlich.
Nee, aber das wünsche ich mir tatsächlich auch mehr. Ich glaube, das wird jetzt auch nötig sein, solange Nadim Amiri fehlt, dass er wahrscheinlich auch ein bisschen noch mehr von hinten antreiben
muss. Wir können auch die andere Szene auch mit Lee nennen, der dann auf einmal den Steckpass probiert auf Geraldo Becker noch in der ersten Halbzeit und Becker steht in dem Moment schon im Abseits, weil das Timing einfach nicht stimmt. Also
ich glaube, dein Fazit, das teilen wir, glaube ich, vollumfänglich. Ja. Zum einen hattest du einfach Riesenmöglichkeiten, die du teilweise halt entweder schlecht verwertest oder schlecht ausspielst. Und dazu viele potenzielle Möglichkeiten, ne, die man nicht hat, weil man zuvor eben auch schlecht ausgespielt hat.
Ja, und dann, glaube ich, sind wir tatsächlich bei Philipp Tietz, auch wenn es mir leid tut. Und ich will deine Bubble jetzt gerade, eine rosa-rote Brille auf Philipp Tietz, die will ich überhaupt nicht nehmen. Und ich finde den Bub ja auch mega sympathisch, deswegen ist ja alles in Ordnung. Aber wir müssen ihn vielleicht sportlich an der einen oder anderen Stelle kritisieren. Es gibt so 2 Situationen, die ich da im Kopf habe. Dieser 45-Meter-Ball ist das eine, aber wo es riesige Möglichkeiten gibt, und dann ist es zum Beispiel das Posch-Solo. Posch dribbelt durch, macht das wirklich, wirklich gut, schaltet sich offensiv ein. Tizi hat vorher eigentlich alles richtig gemacht, ist entgegengekommen, so wie es der Plan gewesen wäre. Nur dann weicht Posch halt vom Plan ab und Philipp Tietz ist gnadenlos überfordert und weiß nicht, was zu tun ist. Und du merkst, alle anderen wissen aber, was zu tun ist. Und dann steht er da im Zwischenlinienraum und steht quasi Stefan Posch im Weg. Und es gibt zum einen nicht die Möglichkeit, den Ball zu verlagern, weil er da noch im Weg ist. Und andererseits, ihn da anzuspielen, macht auch keinen Sinn. Und gleichzeitig, je weiter die Szene läuft, steht er dann sogar im Weg, um den tiefen Ball auf Geraldo Becker abzufangen. Also da ist dann dieser tiefe Pass auch nicht mehr möglich, um Becker ins Laufen zu bringen. Und du merkst, dass Posch komplett verwirrt ist, den Ball dann auch nicht mehr auf die andere Seite bringt, was dann in dem Moment am besten gewesen wäre, weil Paul Nebel und Silvan Widmer beide komplett frei durch gewesen sind. Aber er hat ihn so irritiert, dass er dann denkt, ja, dann spiele ich jetzt auf Tietz. Und Tietz ist schon aus der Situation raus, weil er den Ball nicht bekommen hat. Und dann ist es ein Fehlpass und es ist wieder ein Konter. Und du merkst einfach bei Tizi auch an anderen Situationen, wo er nicht durchläuft, auf den zweiten Pfosten, wo ein Stürmer eigentlich einfach sein muss, egal ob er ein Knipser ist oder nicht. Philipp Mwene, toller Lauf auf dem ersten Pfosten. Er geht nicht auf den zweiten Pfosten. Wo kommt der Ball hin? Auf den zweiten Pfosten. Ja, und im Endeffekt ist es dann ein Danny da Costa, der dann ganz am Ende die Qualität besitzt, vorne zu sagen, so, jetzt halte ich den Schädel genau an der Stelle rein. Und weil er sich denkt, da kann der Ball nur noch hinkommen. Und diese Konsequenz, dieses Fünkchen Spielintelligenz, das ist das, was Philipp Tietz momentan zu einem kleinen Hemmnis von Mainz 05 macht.
Ich werfe mal eine These in den Raum, die mir jetzt gerade wirklich in diesem Gespräch gekommen ist, von der ich selber nicht weiß, wie ich sie beantworte. Man muss ja fairerweise sagen, dass Philipp Tietz beim FC Augsburg in der Hinrunde überhaupt keine Rolle gespielt hat unter Sandro Wagner. Kann man das vielleicht auch damit begründen, dass ihm da immer noch ein bisschen die Routine fehlt, jetzt einfach so lange abgemeldet gewesen zu sein? Oder sagt ihr, nee, nach den bisherigen Spielen in der Rückrunde müsste er da weiter sein. Und es ist ein allgemeines Problem, zum Beispiel Spielintelligenz.
Ich glaube, jetzt ist es vielleicht böse, weil ich muss sagen, ich war jetzt schon tief traurig, so zu sehen, wie so dein Gesicht, das eben noch so verliebt in Richtung Tietz irgendwie aussah, ja, wie das mit Jans Monolog dann eigentlich immer trauriger wurde, ja.
Entschuldigung.
Und ich habe dann eigentlich gedacht, ich kann mich eigentlich an dieser Diskussion gar nicht beteiligen, muss mich jetzt auf die Philipp Tietz und Peter Kroh-Seite einfach schlagen, allein um solidarisch zu sein. Ich will ja jetzt gar nicht so hart sein. Ich glaube tatsächlich, dass er erstmal kein herausragender Bundesliga-Stürmer ist. Ja, also ich finde, bei der Szene, wo er aufs leere Tor schießt, sieht man einfach, also einige meinten so zu mir, das sei ein bisschen arrogant gewesen. Fand ich gar nicht. Ich glaube einfach, dass es in dem Fall auch ein krasser technischer Mangel war, wie er den Ball einfach so verarbeitet hat. Ja, also es hat dann schon lange gedauert, bis er die Szene einfach erfasst hat. Bis
und war
er
so mit dem Ball beschäftigt, dass er nicht wusste,
genau,
was um ihn herum ist.
Bis er sich dann technisch irgendwie gedreht hat und dann hatte Stuttgart die Situation eigentlich schon wieder ganz gut im Griff. Ja, also ich sehe auch diese krassen Torjägerqualitäten hat er in der Bundesliga bislang nicht unter Beweis gestellt. In Augsburg in seinen besten Saisons eben 8 und 7 Tore gemacht. Das ist ein solider Wert, aber kein herausragender Wert. Er hat jetzt Mainz 05 halt richtig was reingegeben und tut es nach wie vor mit Blick auf Emotionalität. Ich finde tatsächlich auch auf Anspielstationen, Luftduelle, da kommt er tatsächlich auf gute Werte. Ich finde nach wie vor, dass er da als Rollenspieler ganz gut funktioniert. Auf Perspektive bin ich gespannt, ob es dann halt reicht einfach, ja, weil er wird halt einfach Tore schießen müssen. Es ist in dem Fall wirklich so dieser Zwiespalt, den ich auch bei ihm habe, dass ich emotional total überzeugt bin von ihm als Typ, ja, und auch glaube und fest davon überzeugt bin, der gibt dieser Mannschaft unglaublich viel, auch taktisch durchaus. Aber wir kommen halt jetzt in eine Phase, da zählen Ergebnisse. Und da muss halt der vorderste Stürmer einfach an diesem Wochenende mit Toren rausgehen.
Zumindest muss er die 100%igen machen. Und dann wäre ja schon alles okay. Ich erwarte jetzt nicht von ihm, dass er aus statistisch unwahrscheinlichen Situationen Tore macht, wie Johnny Burkhardt.
45-Meter-Schuss.
Beispielsweise, ja, ja. Wie der dann mit einer Direktabnahme gegen Hoffenheim beispielsweise. Aber wenn er halt vor einem leeren Tor steht, dass er den Ball zügig aufs Tor einfach bringt, dass er drin ist, weil ehrlicherweise, das ist, glaube ich, die frappierendste Szene von allen, und dass er halt dann nicht im Weg steht. Und dann nimmt er sich, und das ist dann halt auch wieder so eine Form von Überkompensation, eine aussichtsreiche Freistoßsituation. Und ich frage mich, wann hast du da denn jemals einen Freistoß geschossen? Also das ist mir jetzt komplett neu, wenn du es in deinem Portfolio haben solltest. Und es ist ja auch komplett schief gegangen, ehrlicherweise, weil er einfach Dominic Kohr abgeschossen
hat. Ich
hab's
gecallt. Ich bin der größte
Philipp-Tietz-Fan.
Ich habe gesagt, der schießt dem Kohr in die Fresse.
Genau.
Er hat ihm nicht ins Gesicht geschossen, aber ja. Ich hab's wirklich in dem Moment, wo er Anlauf nimmt, gesagt, oh Gott.
Ja, und das ist
sorry, Tietze.
Ja, sorry, Tizi. Wir lieben dich, glaube ich, alle drei, heiß und innig, aber
ich würde trotzdem gerne Peters These nochmal beantworten. Ich glaube es tatsächlich gar nicht so sehr, wegen der fehlenden Spielpraxis, weil ich bei ihm schon den Eindruck hatte, dass er in Mainz so von Tag 1 an sich pudelwohl gefühlt hat, weil er hier das bekommen hat, was für einen Stürmer einfach das Allerwichtigste ist, Vertrauen. Ja, und ich glaube auch tatsächlich gute Teamkollegen, mit denen er auch dann direkt gut gematcht hat. Und ich fand, dass er auch sehr schnell, sehr gut eingebunden war in dieses Spielsystem. Ja, also gerade im Zusammenspiel mit Nadim Amiri. Ich fand, da waren viele Dinge drin, wo ich sogar eher erstaunt war am Anfang, dass so diese fehlende Spielpraxis ihm gar nicht so krass anzumerken.
Der legendäre Doppelpass mit Nadim Amiri.
Gegen
also
Heidenheim.
Wo, ja. Genau, wo schon Situationen waren, wo man gemerkt hat, also vielleicht kann der spielerisch doch mehr, als man denkt.
Ja.
Aber wenn es auf ihn alleine ankommt, merkt man seine Mängel, sag ich mal so.
Ja, und ich hoffe so ein bisschen auch für ihn, ich schätze ihn auch als Typ so ein, dass er sich da jetzt nicht zu stark unter Druck setzt und sich vor allem jetzt über schnelle Tore irgendwie definiert. Gerade dieses Zusammenspiel mit Nadim Amiri damals, das können ja auch durchaus Stärken sein, die er einbringt. Ja, einfach als Ableger da sein, ne? Klatschen lassen den Ball, einfach so als Turm vorne zu stehen, ja, vielleicht auch nach wie vor mannschaftsdienlich zu spielen und sich hoffentlich jetzt nicht gedanklich darauf festzunageln, wann treffe ich dann jetzt endlich, weil er war schon sehr frustriert.
Und man muss vielleicht dann auch mal die Statistiken nennen. Also statistisch gesehen hat er 3 Tore weniger geschossen als erwartet. Das ist schon krass, weil wir reden hier von sehr großen Chancen.
Da spielt dann aber auch der Elfmeter wahrscheinlich rein.
Ne? Ja, natürlich.
Gegen Wolfsburg.
Ja, klar. Ja. Ist dann eine Situation, aber die ist es halt auch. Gerade mal 5,7% seiner Schüsse sind Tore. Das ist ein schlechter Wert dafür, dass er eigentlich eine sehr gute Torschussquote hat. Also er schießt gar nicht mal so selten aufs Tor. aber dafür sind die Abschlüsse wirklich nicht gut. Das ist also quasi das, also er schießt, ich glaube, 42,8%, fast 50% seiner Schüsse gehen aufs Tor. Das ist ein guter Wert. Aber wenn mal gerade 5% Tore sind, das ist halt schon ein bisschen verheerend. Und wenn du dann von 3 Erwarteten keine Tore gemacht hast, dann hast du 3 Tore weniger auf der Habenseite. Und jetzt sind wir ehrlich, in der momentanen Situation von Mainz 05, und wir denken uns jetzt mal ein paar Spiele zurück, 3 Tore mehr wären vielleicht 4, vielleicht auch 5 Punkte mehr. Und das ist halt schon etwas, wo du merkst, ja, du bist kein Goalgetter, dafür bist du nicht geholt worden und der Rest stimmt ja soweit auch, aber die 100-prozentigen, die müssen rein. Und ich finde, du hast ihm seine Verzweiflung auch wirklich angemerkt. Also ich nehme ihm das zu 100% ab, dass er da auf dem Rasen lag und einfach keine Sau ansehen wollte und einfach nur ins Trikot geweint hat, weil er so, so gefrustet war. Und ich glaube, weil es natürlich auch einfach nicht sein Anspruch ist.
Er hat ja sein Tor gemacht gegen Stuttgart. Das hat halt nur nicht gezählt.
Ja, okay, du willst über Jöllenbeck sprechen. Jöllenbeck! Ja, okay, dann lass uns einmal kurz über die Szene reden.
Es ist jetzt lustig, ne? Weil ich als großer Schiri, als großer Jöllenbeck-Kritiker sagen muss, für mich geht der Pfiff so, also an sich in Ordnung, man hätte vielleicht einfach abwarten können und danach das Tor überprüfen können. Er hatte die Aktion ja weggepfiffen, das finde ich ein bisschen ungeschickt, aber an sich für mich geht die Entscheidung okay, sie ist okay.
Also wir fassen einmal kurz die Situation zusammen. Es ist ja eigentlich ein hoher Ball im 16er. Nübel weit vor dem eigenen Tor, springt zum Ball, fängt den Ball, wir formulieren neutral, kollidiert mit Widmer, verliert dadurch den Ball aus den Händen und das Gleichgewicht. Der Ball landet bei Philipp Tietz und da konnte er sich noch schnell rumdrehen und der schießt den Ball rein. Allerdings hat vorher Jöllenbeck gepfiffen, was eine Überprüfung, das ist richtig, des VARs obsolet gemacht hat. So, tatsächlich ist es für mich so, dass das ein ganz schlichter Torwartfehler ist. Denn die Bewegung geht von Nübel in Widmer rein und nicht von Widmer in Nübel. Widmer springt einfach nur hoch. Ich habe auch das ein oder andere Argument gehört, oh ja, der wird ja vorher schon vom Tietz irgendwie behelligt. Nee, wird er nicht, weil er kommt nämlich oben ganz normal an den Ball, hat dann beide Hände am Ball. Ja, der hat den Ball doch sicher. Das ist können wir gerne so sehen, ist aber für mich auch kein entscheidendes Kriterium. Wenn er danach nämlich, Entschuldigung, in die Kollision mit Widmer gerät, in den er reinspringt und dem den Ball dann auf den Kopf haut, da kann Widmer relativ wenig tun. Was soll er machen? Sich zwischendrin mal kurz den Kopf abschrauben? Keine Chance. Das ist tatsächlich großes Glück für Stuttgart gewesen, dass Nübel-Fehler da jetzt nicht bestraft worden ist. Weil wenn Jöllenbeck einfach nur später gepfiffen hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass der VAR ihn rausgeschickt hätte und gesagt hätte, guck dir das nochmal an, das hier war kein Torwartfoul, sondern hier ist der Torwart einfach aus dem Gleichgewicht geraten in einen normal springenden Spieler rein.
Also für mich ist es schon so, er hat den Ball in den Händen und dann ist es für mich durch. Und dieses Argument, was soll Widmer machen, das zählt bei Foulspiel im Strafraum auch nicht. Also wenn man sagt, er kann sich nicht in Luft auflösen, auch gut. Das war noch nie ein Argument. Für mich hat er damit den Ball sicher und Widmer, wir haben uns ja vorher schon mal drüber unterhalten, er hat auch schlechte gesagt, also er geht jetzt auch nicht, er wirft sich jetzt nicht aus dem Weg, muss er auch nicht, aber für mich ist das Ding damit okay. Nochmal, man hätte einfach sagen können, ich lasse jetzt mal laufen und wir gucken es uns danach zusammen an und kommen dann vielleicht zu einer Entscheidung, ist vielleicht fairer. Plus, Nübel hatte vorher schon so eine Szene.
Ja.
Und die wurde nicht weggepfiffen, muss man dazu sagen. Vielleicht auch ein bisschen unglücklich einfach gelaufen.
Ja, ich finde es aber tatsächlich jetzt schon wieder spannend, so eine Diskussion zwischen euch. Ich bin zum Beispiel das komplette Medium. Ich bin völlig unentschlossen in der Szene. Ist für mich so 50-50. Ich finde schon, dass Stuttgart da Glück hatte. Ich finde jetzt aber auch, dass es keine krasse Fehlentscheidung ist. Genauso ist für mich diese ständige Schwierigkeit, die dann einfach die Schiedsrichter und die dann auch die Videoschiedsrichter haben, weil die allermeisten Szenen im Fußball einfach halt zwischen 1% und 99% und nie 100% liegen. Ja? Und in dem Fall, finde ich, ist das so eine Szene, die liegt so mittendrin.
Zu 100% liegt die mittendrin, vor allen Dingen, weil wir alle wissen, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben aufgrund ganz anderer Sachen und vor allen Dingen aus Unvermögen und wir deswegen hier überhaupt nicht auf Jöllenbeck gucken müssen, der ansonsten eine weite Linie gefahren hat, für mich an der einen oder anderen Stelle zu wenig gelbe Karten gegeben hat. Chabot habe ich jetzt nicht so ganz krass auf dem Schirm, ich bin auch inzwischen ein bisschen raus, über die Schiedsrichter in Gänze zu reden, weil mir das inzwischen einfach zu viel wird. Ich fand übrigens auch sehr, sehr stark von Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz zu sagen, der Kopfball von Philipp Mwene vor dem 2-2 ist für mich normal, das ist kein aufgestützt, er ist einfach früher gesprungen, deswegen höher, hält sich den Gegner normal vom Leib, das ist für mich regelkonform und da auch sofort abgebogen hat und gesagt, da reden wir jetzt nicht drüber. Weil in letzter Zeit ist es mir einfach zu häufig, wie die Schiedsrichter regelrecht instrumentalisiert werden für die eigenen Interessen und das darf eigentlich auch nicht Sinn und Zweck des Sports sein.
Vielleicht ist es ganz gut sogar, dass er das Ding weggepfiffen hat und es nicht nochmal 5,5 Minuten auf irgendeinem Bildschirm so er denn funktioniert.
Dann 50-50 und hast du nicht und irgendjemand.
Ja,
der war ist ja eh so ein Ding, du machst
genau.
Feinde.
Du hast ja dann im Endeffekt auch nur eine Entscheidung, die er sich dann noch 35 Mal anguckt, aber die fällt da ja dann trotzdem. Also es ist da hilft der VR nicht, da gibt's kein Schwarz-Weiß-Bild. Ja?
Kurze Exkursion nach Münster. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Deswegen habe ich eben gesagt, so denn der Bildschirm funktioniert.
Ja. Entschuldigung, finde ich witzig.
Mega.
Einfach raus aus dem Block zu gehen, den Stecker zu ziehen. Vor allen Dingen, ich glaube, es war sogar zum Nachteil von Münster, weil es sonst Elfmeter für Münster gegeben hätte.
Ja.
Also einfach dieser grundlegende, ist mir scheißegal, ob das ist. Ich ziehe jetzt hier den Stecker und einfach die Formulierung, den war den Stecker ziehen, ist einfach perfekt umgesetzt.
Aber ich glaube, es war der Elfmeter gegen Münster kurz vor der Halbzeit.
Echt?
Das 1-1 von, oder das, die zwischenzeitliche Führung für Hertha.
Ich glaube, die DFL wird jetzt auf jeden Fall krass erstmal akkubetriebene Laptops anschaffen, über die dann künftig.
Sechs Ordner demnächst an den Warbildschirm stellen.
Ja, um die Steckdose rum.
Ja.
Um die Steckdose rum. Ja.
Und dann liegt das Netzteil frei, du.
Ja. Ja. War auf jeden Fall mal eine sehr kreative Fan-Idee, ja. Bin ja früher selbst regelmäßiger Preußen-Münster-Gänger gewesen im Studium. Ja. Überrascht mich jetzt nicht.
Ja, ich war auch einmal da.
Ich war noch nie in diesem Stadion. Ich war ein paar Mal in Münster, aber nie in diesem Stadion. Das gerade umgebaut wird und by the way, es sieht so aus, als würden die eine richtig geile Stehtribüne das Tor kriegen. Die sieht richtig steil und giftig aus.
Ich war noch in dem alten Ding, ich glaube, das hat ja so eine große Laufbahn und sowas, ewig weit weg vom, und ich war tatsächlich im Innenraum, weil ich gearbeitet habe und ich fand das alte Stadion jetzt nicht sonderlich geil, muss ich ehrlich sagen. Es hat auch geregnet ohne Ende.
Es ist halt ein richtig alter Kasten, einfach, ne?
Ja.
Komplett umzäunt, also wirklich richtig altes Stadion, aber da sind die auch Ewigkeiten hinterher, dass das endlich mal umgebaut wird. Wird jetzt ja seit einiger Zeit gemacht, ja. Und weil es so alt ist, wussten die Leute wohl auch, wo sie die Steckdosen finden. In Mainz weiß ich jetzt nicht. Christian Heidel sagt ja auch mal, er kennt jede Steckdose in Mainz. Ja, also wenn in Mainz einer die Steckdose.
Demnächst geht der Bildschirm beim Bar aus, wissen alle Christian.
Wir wissen, wer es war, genau.
Richtig.
Wir haben vorhin schon mal kurz über ihn gesprochen. Da müssen wir, glaube ich, auch mal über Danny da Costa sprechen. Allerdings ist vorher was anderes passiert, und zwar ein 60-Sekunden-Doppelschlag. Und ich finde, wir müssen eigentlich nur über das 1-1 sprechen, weil das 1-2 erklärt sich fast schon aus dem psychologischen Moment heraus. Aber dieses 1-1, das ist deswegen erwähnenswert, weil Stuttgart eine Antwort auf dieses Halbraum-Ding von Mainz 05 gefunden hat und sich gedacht hat, naja gut, dann läuft derjenige jetzt nicht mehr tief, sondern wir drücken Mainz hinten rein. Und dann steht jemand in der Nähe der Mittellinie eher oder einfach höher im Halbraum und spielt von da aus den Ball. So eine Halbfeldflanke im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ausgerechnet für mich ansonsten einer der stärksten Spieler auf dem Feld, Jae-Sung Lee, wo du auch dann und wann merkst, das defensive Verständnis hakt, der einfach zu tief steht, der jemanden deckt, der überhaupt nicht da ist, der einen Raum abdeckt, den er überhaupt nicht decken muss, der deswegen keinen Druck auf den Flankengeber gibt. Und was danach Undav und Demirovic machen, ja gut, die beiden haben gerade halt wirklich einen Lauf und machen einfach einen super Job, auch wenn ich Undav für seine Ansage gegenüber Dominic Kor immer noch nicht sympathisch finde, ist mir aber auch egal, das war gut gemacht. Und diese Halbfeldflanke leider geht auf Jae-Sung Lee zurück.
Ja, kann ich tatsächlich nur zustimmen, da war es wieder zu passiv, da war man einfach wieder zu passiv in den Aktionen. Da hat Stuttgart dann sein Passspiel, das sie am Anfang gezeigt haben, einfach gut ausgespielt, direkt abgeschlossen und die Qualität da vorne ist dann halt heftig. Beim 1-2 würde ich jetzt Mainz nicht ganz so sehr in Schutz nehmen. Ich sehe es so wie du, dass das ein psychologischer Moment war. Taktisch ist es trotzdem halt schon ein dilettantisches Verhalten, dass alle in die Vorwärtsbewegung gehen, um zu verteidigen, und man sieht halt auch dann im Video sehr, sehr gut, wie sich Undav eigentlich schon so frei schleicht, dass man weiß, der spekuliert jetzt auf diesen Lauf und er kann diesen Lauf dann so frei machen.
Und das gegen Kai Schusano, der das ja eigentlich wirklich sehr, sehr gut macht. Nur wenn die gesamte Kette 2 Meter vor der Mittellinie steht, sodass es auch kein Abseits geben kann, dann beraubst du dich halt aller Mittel, ja, und hast auch keine Chance mehr und kommst halt nur noch ins Hinterherrennen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, in dem Moment sind 2 Dinge passiert. Das eine war der Schock, weil du dich die ganze Zeit für deine extrem gute Leistung und die großen Chancen, die du hattest, nicht belohnt hast. Und du wolltest es dann unbedingt. Und in dem Moment stehen alle einfach so hoch, das Ding geht lang, das Ding kommt zurück. Und dann ist es übrigens genauso dieselbe Situation wie gegen Leverkusen. Steil, Klatsch, tief, tschüss. Es ist quasi Leverkusen kopiert, nur nicht direkt am 16er, sondern diesmal in der gegnerischen Hälfte sogar. Aber du kommst ins Hinterherrennen und hast keine Chance mehr, diesen Lauf irgendwie zu unterbinden.
Ja. Und es ist so saubitter, ne, dass du dich noch mehr bestrafst eigentlich, weil du es besser machen möchtest, weil du jetzt mit aller Gewalt es allen zeigen willst und fängst dir halt einfach den nächsten Schlag ins Gesicht. Thema Boxkampf.
Ja, absolut. Und dann aber praise the Lord, praise Danny da Costa, der die ganze Saison über mehr Schatten als Licht hatte, ehrlicherweise, aber hier definitiv sein bestes Saisonspiel gemacht hat. Gegen einen wirklich nicht einfachen Gegner, gegen wirklich sehr gute individuelle Spieler mit Führig, mit Mittelstädt bei ihm auf der Seite, der sehr gut auch mit den Leuten vor sich harmoniert hat, der offensive Aktionen gebracht hat und der am Ende den Killerinstinkt hatte, den kein Jason Lee, den kein Philipp Tietz, den kein Paul Nebel bis dato auf dem Platz hatte und eigentlich da stand, wo so ein echter Stürmer stehen muss, um auch mal einen rauszuhauen.
Das ist eigentlich mein Take gewesen.
Ja. Ja. So ein Flugkopfball, glaube ich, den noch irgendwie setzt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig gesehen hatte, dass der Social Media Account erst Nelly gedacht hatte, dass der das Tor geschossen hat. Wahrscheinlich, weil man so einem Stürmer dann doch mehr zutraut. Aber war schon richtig gut tatsächlich von Dani da Costa.
Und da sind aber auch wieder alle dran beteiligt, ehrlicherweise. Mhm. Ne? Ein Philipp Mwene, der den Kopfball gewinnt, ein Paul Nebel, der wieder mit da vorne bei ist. Also diese Spieler, du kannst ja an der Hand abzählen, Philipp Mwene, Paul Nebel, Dani da Costa, Jisung Lee mit Abstrichen. Diese 4 haben dieses Spiel massiv geprägt. Und ich würde sogar eine kleine These aufstellen und ich möchte mich beim lieben Lotzi bedanken, der mich darauf gebracht hat, weil er mich gefragt hat, so, sag mal Jan, kann es eigentlich sein, dass wir unausrechenbarer werden ohne Nadim Amiri? Und da hat er absolut recht und du merkst, dass gerade diese beiden Achter, Nebel und Lee, aufblühen, nicht weil sie jetzt mehr Platz hätten oder so, sondern weil es auch auf sie ankommt. Und vielleicht kann man das Vertrauen nennen, aber zum anderen ist es auch so, nicht alles fokussiert sich auf Nadim Amiri und auf einmal gibt es Raum zum Scheinen für andere.
Das ist eine These, da gehe ich zumindest ein Stück weit mit. Auf der anderen Seite hat Nadim Amiri so viele Qualitäten, auch Leader-Qualitäten, die vielleicht auch verhindert hätten, dass man sich so ein 2-1 fängt von Stuttgart. Das weiß ich alles. Sein, ja. Das ist alles natürlich nicht
aber
zu beweisen.
Aber wir erinnern uns auch an die letzte Saison. Der Nadim Amiri Hero Ball, wie wir ihn getauft haben, wo er probiert hat, alles selbst zu machen und dadurch die Mannschaft regelrecht gelähmt hat, sich ja dann auch 2 rote Karten noch abgefangen hat, etc. pp. Ein Nadim Amiri, der zu viel will, vielleicht auch zu sehr zu WM will, mal in Anführungszeichen, kann auch so eine Mannschaft ein bisschen eindimensional machen. Und ich glaube, es war Johnnys Take in der letzten Sendung und ich finde den sehr, sehr gut. Eine Mannschaft, die jetzt lernt, ohne Nadim Amiri zu funktionieren, wird umso besser, wenn Nadim Amiri reinkommt und auf einmal viel mehr Optionen hat, weil auf einmal nicht mehr klar ist, wer dir jetzt vorne das Ding eventuell reinmacht. Wenn es nicht nur Nadim Amiri ist, sondern ein Jisung Lee funktioniert, ein Paul Nebel funktioniert und auch noch die Defensiven mit nach vorne kommen und auf einmal bist du in Gänze einfach sehr viel gefährlicher und hast dann noch jemanden, der dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch den unmöglichen Ball spielen kann.
Es ist der Mannschaft zumindest zu wünschen, dass sie selbstständiger wird ohne Nadim Amiri. Das muss sie jetzt halt zeigen. Ich selbst bin ja nie so der Fan, auch wenn ich Journalist bin und es leider auch oft genug mache, aber ich bin tatsächlich kein Fan davon, nach einem Spiel Thesen zu formulieren oder in dem Fall nach 2 Spielen, weil ich halt einfach finde, das will ich jetzt mal auf Strecke sehen, ob die Spieler das jetzt eben auch in Olmütz, in Bremen, gegen Frankfurt darauf umsetzen. Weil das ist schon die Qualität, die Nadim Amiri in dieser Saison hat, dass er eben keine Eintagsfliege ist, sondern dass er eben schon beständig gut spielt in dieser Saison.
Plus es sind beides Mannschaften gewesen, die viel mit Ball machen wollen. Das heißt, die auch Räume geben. Nadim Amiri wird für dich halt wirklich schwer zu kompensieren gegen eine Mannschaft, die sich einfach tief reinstellt, ja, und wo du dann selbst Raum kreieren musst. Das ist die, ja, höchste Kunst im Fußball und da ist Nadim Amiri halt quasi unerreicht.
Ja, und seien wir ehrlich, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass Sigmar Olmütz genau das tun wird.
Ja, natürlich.
Ja.
Und Mainz 05 ist auch nicht immer eine Pokalmannschaft gewesen. Die haben sich gerade dann sehr oft sehr schwer getan. Und
das tut jetzt momentan weh. Schießt Philipp Tietz die Freistöße. Das ist jetzt auch alles eigentlich. Ne? Also und du kriegst dann auch schwer einfache Tore. Wobei ich sagen muss, Thema Ecken, die haben mir besser gefallen ohne Nadim Amiri. Also wie Lee die Ecken getreten hat, hat mir extrem gut gefallen. Obwohl, Fun Fact, er 10 seiner 27 Tore alle mit Kopf erzielt hat. Wir wissen ja alle, dass der Kopfball stark ist, aber jetzt ist er derjenige, der die Ecken tritt und sie waren richtig gefährlich.
Ja, aber die gefährlichste Ecke kam nicht von ihm.
Ist richtig.
Ja, das stimmt. Aber da hatte Paul Nebel die Saison auch noch nicht geglänzt, wenn er dann Nadim Amiri-Ersatz war und jetzt tatsächlich auch mal sein Erfolgserlebnis gehabt. Vielleicht ist er doch nochmal eine Waffe. Ne? Ich glaube, wir haben es ja eben gesagt, so wie die alle dann auch hinten zum Co-Trainer, zum Hoffi rausgelaufen sind. Ja. Also das haben sie ja so bewusst zelebriert. Ne? Da ist ja gefühlt, ne, fehlte mir jetzt nur noch, dass der Torwart auch noch zum Co-Trainer läuft und noch abklatscht. Ne? Also, oder die Eckfahne.
Also Urs Fischer hat es auch bei uns vom SWR auch ganz klar gesagt. Also er hat gesagt, das haben wir zum Erbrechen. Also so hat er es nicht gesagt, er hat es ein bisschen im Lachen versteckt, aber gesagt, das haben wir lange. Ja, irgendwo, ich weiß auch
da,
nicht.
Da genau. Ging aber in eine ganz andere dialektale Richtung, ja, ey.
Das war ein bisschen der Kaiser jetzt von mir, ne? Ja.
Schmarrn.
Also ich fand es mirakulös, ja mal gesagt.
Und außerdem, da hat auch Philipp Tietz zum Beispiel wieder, um ihn dann auch nochmal zu loben, eine gute Rolle gespielt bei dieser Ecke. Schönen Lauf von hinten nach vorne auf den ersten Pfosten gut verlängert und dann kann er auch in diesen Situationen gut funktionieren, aber er muss halt die 100%igen machen. Jetzt müssen wir uns trotzdem die Frage stellen, wenn wir ein gemischtes Gefühl haben nach so einem Ding, woran hat es gelegen?
Du bist schon so richtig in den Dialekt reingerutscht.
Naja, es ist ja nun wirklich ein bekanntes Zitat, genauso wie sind Männer, wir trinken keine Fanta.
Du hast da schon so hergeleitet und es wurde schon wieder rheinischer. Du erinnerst dich beim letzten Mal, nach dem Köln-Spiel hatten wir es wieder von Dialekten und so.
Ja, aber es ist schon auffällig, dass wir das siebte Mal eine Führung verspielt haben. Wir sind der größte Underperformer der Liga. Wir haben über 10 Punkte weniger als erwartet geholt. Kennen wir irgendwo ja das Phänomen im Übrigen, auch wenn die meisten dieser Punkte unter Henriksen gewesen sind. Aber wir kennen dieses Phänomen auch noch, das war vor Henriksen. Und unter Fischer wurden nur 1,8 Punkte weniger geholt als erwartet. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, gegen Köln musst du nicht verlieren. Gegen den HSV musst du nicht unentschieden spielen. Jetzt gegen Leverkusen hättest du auch nicht verlieren, unentschieden spielen müssen.
Aber sorry,
und Leverkusen. Gegen Stuttgart hattest du so viele Möglichkeiten, das Ding auch zu gewinnen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, man kann schon sagen, summa summarum kommst du ja auf 5 bis 6 Punkte, die Mainz 05 mehr haben könnte, und zwar verdient und gut besser haben könnte, wo die Mannschaft dann stünde, brauchen wir jetzt mal nicht ausführen. Und ich glaube auch nicht, dass wir dann komplett aus der Abstiegszone entfernt wären, weg wären, weil es ist alles so eng da unten drin. Aber trotzdem kannst du diesen verspielten Führungen schon ganz schön hinterher trauern.
Ja, aber ich finde, das muss man schon sehr differenziert betrachten. In Leverkusen hast du im Prinzip einen Torschuss. Also eine gefährliche Toraktion. Okay, es waren vielleicht 2 am Ende. Aber eigentlich ist das Ding, was du in Leverkusen hast, dieser Konter. Ansonsten hast du es halt richtig gut verteidigt. Kannst dich am Ende aber auch nicht beschweren, wenn du einen Punkt mitnimmst. Finde ich, mit dem Spielverlauf. Da hast du jetzt, das war das Antispiel zu Stuttgart, da warst du super effektiv.
Aber trotzdem, auch da sagte Fischer ja, wir haben jetzt zum ersten Mal die Situation, wo wir in der Kabine sitzen und gefrustet sind, weil wir unentschieden gespielt haben.
Was ja erstmal geil ist, weil es ja zeigt, da ist wieder eine andere, da ist eine Entwicklung gegangen von, wir sind die armen Abstiegsmäuschen da unten, die froh sind, jeden Punkt zu hamstern. Okay, jetzt sind sehr viele Nagetiere.
Wir haben sehr viele Nagetiere bei Peter heute unterwegs.
Aber es ist ja erstmal cool, dass du sagst, ey, wir fahren aus Leverkusen zurück, wir haben hier 11 gegen 11 gespielt und wir ärgern uns am Ende, dass wir das Ding kurz vor Schluss nicht noch, also dass wir es nicht gewonnen haben, sondern noch einen Ausgleich bekommen haben. Das werte ich erstmal positiv. Ich finde, nur um nochmal bei meiner These zu bleiben, HSV kannst du auch genauso verlieren das Spiel, wenn es schlecht läuft. Das waren war für mich komplett auf der Kippe.
Aber du führst und du bist eine Mannschaft, die sich primär über die Defensive unter Urs Fischer definiert. Mhm. Und dafür, dass diese Mannschaft sich so sehr über die Defensive definiert, kriegt sie zu viele Gegentore. Und da muss man sich jetzt schon mal die Frage stellen, woran liegt denn das jetzt eigentlich? Ist das die Defensive, die da zu sehr wackelt? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, könnten wir ja auch mal auf den Torwart gucken. Und das ist vielleicht vielen überhaupt nicht so sehr bewusst. Daniel Batz verhindert diese Saison bisher im Schnitt die meisten Tore pro 90 Minuten, nämlich 0,5. Das ist der klare Platz 1 vor Vassi von St. Pauli mit 0,3. Also zum Beispiel ein Daniel Batz hält dir da hinten schon ordentlich was weg und trotzdem kassierst du immer noch zu viele Gegentore im Endeffekt. Und ich glaube, so wie wir gesagt haben, na gut, wir brauchen die Defensiven auch mehr vorne, um eine Durchschlagskraft zu entwickeln. Genauso brauche ich die Offensiven auch noch einen Tacken mehr hinten. Und das hast du gegen Stuttgart schon sehr stark gesehen, wie weit sie auch zurückarbeiten. Aber irgendwann sind die Körner leer und dann kann ein Philipp Tietz diesen einen Weg, den Jisung Lee nicht mehr geht, nicht mehr auffangen am Ende. Und ein Silas, der, Entschuldigung, den einen oder anderen Zweikampf scheinbar gar nicht führen möchte und das auch nicht das erste Mal, sondern das zweite oder dritte Mal nicht führen möchte, ist dann eher eine Schwächung, wenn du ihn einwechselst. Also du merkst schon, dass momentan, wenn nicht mehr alle kollektiv zusammenarbeiten, ist es nicht so, dass diese Mannschaft genug Punkte holt. Und für mich ist die Situation nach wie vor, auch wenn du sagst, es ist eine Entwicklung, das ist richtig, brandgefährlich. Denn auch wenn uns keiner mehr auf dem Schirm hat, was den Abstieg angeht, sämtliche Analysen sprechen nicht mehr von Mainz 05 und auch nach dem Spiel Sebastian Hoeneß sagt, ich glaube nicht, dass Mainz 05 da unten nochmal irgendwas. Die Tabelle erzählt immer die Wahrheit und sie erzählt ein ganz anderes Bild.
Hatte ich gerade auch im Kopf. Die Tabelle sagt was anderes, wollte ich entgegnen, bevor du es dann auch noch gesagt hast. Ich habe große Sorge und ich habe große Sorge, du spielst jetzt in Olmütz, 21 Uhr spielen, kräfteraubend und dann spielst du Sonntag 15:30 in Bremen. Die haben eine ganze Woche Zeit jetzt. Nach dem Union-Spiel, ne? Komm mit einem 4-1-Sieg, klar, unter glücklichen Umständen, frühe rote Karte, Union und so weiter. Aber wenn du jetzt in Bremen, was ja passieren kann, und es ist passiert nach
Konferenz. Und schon im Norden, nämlich in Hamburg.
In Hamburg oder da kurz darauf dann in Freiburg, das letzte Spiel von Bo Henriksen nach dem Craiova-Spiel.
Beide Male 4 Tore kassiert?
Beide Male 4 Tore, ich weiß jetzt nur nicht, nach Lech Posen gab es ein 1-1 in München.
Das war das Bayern-Spiel.
Das war das erste Bundesligaspiel 2-2.
Von 2-2.
2-2, ja. 2-2, Entschuldigung, genau, richtig, natürlich 2-2. Richtig.
Dass du knapp nur unentschieden gespielt hast, dass du wegen einem Elfmeter für Harry Kane und einem Foul von Kaspar Podolski dann.
Es war nicht Jöllenbeck.
Es war nicht Jöllenbeck. DFB-Schiedsrichter!
Ja, aber ich teile die Ansicht. Ich mache mir da auch große Gedanken. Ich will auch nach wie vor nicht ausschließen, dass Mainz am Ende der Verein ist, der dann vielleicht den Umweg zum Beispiel über die Relegation gehen muss. Ja, also ich finde, dass zum Beispiel St. Pauli gerade in seiner Ekelhaftigkeit des Spiels extrem stabil einfach ist. Das liefern die jede Woche ab und inzwischen holen sie nicht nur ab und an einen Punkt, sie gewinnen auch ab und an ihre Spiele. Und ich glaube, da haben die eine Stabilität. Defensiv, die werden die bis zum Ende beibehalten, haben ja auch noch ein Heimspiel gegen Mainz 05, alles auch noch sehr unbequeme Auswärtsspiele, die Mainz dann hat. Du bist jetzt mit dem Start des Europapokals in der Situation, dass du immer noch nicht den kompletten Kader zur Verfügung hast, ja, also viele Spieler, die jetzt immer noch verletzt sind oder aus Verletzungen gerade kommen, ob das jetzt ein Hanko Olsen ist, irgendwann auch jetzt wieder ein Robin Zentner, Nadim Amiri, ja, wo man auch bei allen hoffen muss, Kassi, dass die jetzt nicht zu früh reingeworfen werden, aber gleichzeitig wirst du die allerspätestens im April dann doch eben benötigen, weil auswärts dann eben doch jetzt schon schwere Spiele auch bei direkten Abstiegskonkurrenten warten. Sonntag geht es ja schon in Bremen los und Weserstadion, da wissen wir, das Umfeld ist auch unglaublich schnell und stark mobilisiert für Abstiegskämpfe.
Und sie haben es ja auch getan. Ich weiß nicht, wer von euch die Rede vom Capo übers Stadionmikrofon mitbekommen hat. Und auch Werder hat immer legendäre Abstiegskämpfe von sich gegeben. Also das ist schon, Werder ist keine leichte Kost, die wir da Wonderwall, vorgesetzt bekommen.
Green White Wonderwall war, glaube ja, ich mal. Das war
toll. Das wird ja in München nicht mal die Meisterschaft gefeiert und die haben die Mannschaft nur so empfangen zum Abstiegskampf.
So wurde sie nicht mehr vor 20 Jahren gefeiert, als sie noch nicht jedes Jahr Meister wurden. Ja, das stimmt.
Ja, wo ich mir so Gedanken mache, ist halt immer diese Magie des späten März, April und Mai. Ja, also wer in dieser Phase performt, der wird halt nicht absteigen, das ist klar. Wer in dieser Phase aber eine Krise hat, der wird bis Ende Mai halt ein riesengroßes Problem bekommen. Und wenn wir jetzt mal bei Mainz 05 schauen, ich bin auch immer so hin und her gerissen, ja. Also gut zu spielen ist immer top, ja, bin ich großer Fan von. Aber wenn dann irgendwie die Erfolgserlebnisse in Form von Siegen ausbleiben, dann steigt irgendwann die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann auch nicht mehr gut spielst an ein, zwei Spielen und dann vielleicht verlierst und dann schon wieder in einer Krise hängst, die du dir in dieser Jahreszeit jetzt einfach nicht erlauben darfst.
Ich würde noch was kurz zu dieser Magie gern sagen. Geht es euch auch so, dass ihr findet, an den letzten zwei, drei Spieltagen ist die Formkurve doch größtenteils außer Kraft gesetzt und es regiert der Wahnsinn? Also dann kann plötzlich
in der
alles,
Bundesliga meinst
in der, du? In der Bundesliga jetzt. Ja. Dass man wirklich sagt, bis dahin ist Form wichtig, gehe ich immer mit eigentlich über die ganze Saison. Und ab dann ist es wirklich wahrscheinlich Kopfsache. Wahrscheinlich, wie kannst du mit Druck umgehen? Mhm. Dann passieren wirklich die wahnsinnigsten Dinge, an die ich mich schon erinnern kann, die da passiert sind. Ja.
Ich glaube, das ist das Ergebnis einer komplett auf Intensität getrimmten Liga,
ja,
wo alles über Kampf geht und wo dann eine Mannschaft mal einen etwas besseren oder einen etwas schlechteren Tag erwischt, wo dann vielleicht auch mal die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung mitentscheidet, wie jetzt bei Union und Werder. Das ist... Du musst halt ganz schnell gucken, dass du dich von diesen externen Faktoren unabhängig machst, indem du genug Punkte aufs Konto bringst. Und gleichzeitig muss ich sagen, fehlt mir bei Fischer, und das hast du auch jetzt hier nochmal gesehen, der Plan B. Wenn dein einer Plan dann im Spielverlauf aufgehoben wird, wie jetzt durch Stuttgart beispielsweise, ist Fischer nicht in der Lage, schnell zu reagieren. Egal, ob das gegen Union gewesen ist, ob das gegen Köln gewesen ist. Auch Heidenheim, da gab es Momente. Die Mannschaft oder der Gegner stellt sich auf das ein, was Mainz 05 dann macht, und Mainz 05 ist nicht in der Lage, zügig darauf wieder zu reagieren. Und da möchte ich halt auch sagen, wir haben die Hoffnung, dass die ganzen Ersatzspieler wie Nelly, Ferratschnik etc. pp. Jetzt mal auch gegen Olmütz spielen. Andererseits, mit welcher Spielpraxis sollen die jetzt reingehen gegen einen Gegner, der sich tief stellt? Also das ist ja schon fast wie ein Ausschlusskriterium. Oder auch ein Böwing beispielsweise. Wann sollen die denn mal ihre Spielpraxis dann bekommen, wenn du da unten dir nicht genug Punkte erarbeitest? Für mich muss Fischer jetzt anfangen, diesen Spielern mehr Einsatzzeiten auch in der Bundesliga zu geben. Erstens, wenn er sagt, die Leistung im Training stimmt ja ansonsten eigentlich, dann gibt es keinen Grund, sie nicht auch reinzuwerfen. Und andererseits möchtest du jetzt nicht gegen Olmütz verlieren und mit einem negativen Gefühl gegen aufgeputschte Bremer spielen. Am Ende unentschieden, unglücklich, wie auch immer, vielleicht sogar verlieren, was ansonsten kein großer Genickbruch wäre, aber dir einen richtigen Bruch in deine bisherige leicht aufsteigende Formkurve reinbringt. Das ist eine realistische Gefahr und du musst einfach unausrechenbar bleiben. Und vielleicht musst du hier auch einfach mal den Mut besitzen, ein paar Leute reinzuwerfen, die unbedarft sind. Und deswegen hoffe ich auf einen Nelson Weiper gegen Olmütz, ich hoffe auf einen Kaspar Potulski gegen Olmütz und ja, ich hoffe auch auf einen William Böwing, weil er noch jemand ist, der auch bei Standards nochmal gefährlich werden kann, was er auch schon gezeigt hat, weil er Assists nämlich gemacht hat, wenn er Ecken oder Freistöße geschossen hat.
Aber da beim Philipp Tietz, da mache ich mir jetzt keine Sorgen eigentlich.
Ja. Genau. Ja, ich hoffe auch auf diese Spiele. Ich habe aber tatsächlich auch diese Fankritik an den Wechseln gar nicht so teilen können jetzt beim Stuttgart-Spiel, weil wenn man ehrlich ist, das Spiel ist mit Ausnahme der Anfangsphase, es hat 76 Minuten lang super funktioniert und ich fand sogar eher, dass dann dieser Wechsel Silas für Becker,
ja, das war
der schon einen Bruch reingebracht.
Das war ein Downgrade, ja? Absolut. Weil da nämlich da nicht mehr das offensive Anlaufen, das Defensivverhalten der Offensive nicht mehr gestimmt hat. Und das ist momentan auch die Hypothek, die Silas mitbringt. Muss man so ehrlich einräumen. Das trifft aber nicht auf die anderen Spieler zu, fairerweise. Und ein Niki Ferratschnik hat durchaus schon bessere Leistungen gezeigt als Silvan Widmer. Also der kann schon dir sehr, sehr hilfreich sein. Ein Nelson Weiper wissen wir nicht genau einzuschätzen, war zweimal krank, hatte irgendwie nie so richtig die Möglichkeit, hat mir jetzt allerdings wieder ganz gut gefallen.
Ja, bietet sich gerade gut an bei den Kurzeinsätzen, die er bekommt.
Genau, und dann müssen wir einfach mal gucken, wie sie in Tritt geraten, weil sie brauchen Spielpraxis. Wenn sie die nicht bekommen, müssen wir uns auch ehrlicherweise darauf vorbereiten, dass die einfach am Ende der Saison weg sind, egal ob du die Liga hältst oder nicht. Mhm. Das ist dann die ultimative Gefahr, auch wenn der Klassenverbleib erstmal wichtiger ist.
Wobei ich mich da langsam frage, wer soll eigentlich noch alles gehen am Ende der Saison? Also wenn ich jetzt schon diese ganzen Gerüchte um Amiri, um Nebel, um Sano höre, also das klingt, also ich meine,
Ausverkauf,
das klingt ja jetzt wirklich, als würde man einen halben Kader ersetzen müssen, mal abgesehen davon, was ist eigentlich mit dem Benedikt Hollerbach, wann wird der wieder fit? Wird der hier jemals warm nochmal bei Mainz 05? Weiß ich auch nicht. Ich möchte jetzt eigentlich mal die Frage aller Fragen stellen, die mich seit zwei Tagen beschäftigt. Wenn Robin Zentner wieder fit ist, wer muss dann im Tor stehen?
Ich bin da relativ klar. Daniel Batz. Also dafür ist die Leistung von Daniel Batz momentan zu gut. Dafür ist er fußballerisch auch einfach noch einen Tacken besser als Robben. Das Tor in Leverkusen, glaube ich nicht, dass es unter Robben so gefallen wäre. Auch hier die Spieleröffnung im Spiel gegen Stuttgart hat dich pressingresilient gemacht. Da hättest du vielleicht unter Robben viel größere Probleme gehabt. Das heißt nicht, dass ich Robben als Torhüter nicht prinzipiell sehr, sehr gut finde. Aber bei der momentanen Form muss da muss Batzi einfach im Tor bleiben. Entschuldigung, das kannst du nicht anders begründen.
Ich finde, es gibt bei Daniel Batz, ich gehe da mit, dass er mit Ball am Fuß auf jeden Fall der Bessere ist. Ich finde, was körperliche Präsenz im Strafraum angeht, ist Robin Zentner im Voraus. Thema absolut, ja. Dortmund-Spiel, 4 relativ ähnliche Gegentore, weil er zugestellt wird, da kommt er nicht richtig raus. Hat er jetzt gegen Stuttgart einmal gut gelöst tatsächlich und hat den Ball so rausgefaustet.
Hat er jetzt in den letzten beiden Spielen, auch Leverkusen hat das mal probiert.
Stimmt.
Da hat sich die Mannschaft insgesamt gut drauf eingestellt.
Ja.
Da gehören, du hast das glaube ich gesagt, sagt schlecht, die nämlich auch die Verteidiger zu, die sich einfach nur wegschieben lassen.
Ja.
Deswegen, ja, aber ich gebe dir natürlich recht. Und auch Robin wird seine Spielzeit wieder brauchen. Aber ehrlicherweise würde ich bei ihm nach so einer langen Ausfallzeit ihn jetzt auch nicht zu früh reinwerfen. Und so wenig, wie wir momentan wechseln, macht es gar keinen Sinn, den Wechsel auf den Torwart eventuell zu verschwenden, in Anführungszeichen. Gut, dann ist Robin halt diese Saison mal raus. Dann ist das jetzt so. Er wird auch wieder seine Phasen haben, wo er Stammtorhüter wird.
Ich glaube auch, dass die Prinzipien momentan einfach mit dem gut mitspielenden Batzi drin sind. Ja, ich glaube, das macht einen Wechsel auch gerade schwierig, zumal man dann ja auch immer über Leistungsprinzip argumentieren muss und Batz hat bislang eigentlich wenig Anlass dazu gegeben, dass man ihn rausnimmt. Ich bin dann aber, sofern Mainz dann weiterkommt gegen Olmütz, auch Fan der Wettbewerbsrotation, dass man dann eben beim Torwart auch sagt, der eine dann vielleicht Zentner, der spielt dann eher in der Conference League die Spiele. Und
was ja auch sinnig sein kann, wenn ja. Du gar nicht so sehr pressingresilient sein musst.
Genau,
ne?
Genau. Und Batz spielt dann zum Beispiel die Bundesligaspiele.
Das hat es leider bei Mainz 05, muss man aber dazu sagen, fast noch nie gegeben, dass Torhüter in Wettbewerben rotiert werden.
Kann ich mich jetzt auch ganz selten erinnern, dass es da mal feste.
Ja, aber Leute, wann stand Mainz 05 mal im Achtelfinale eines Europapokals?
Ja, man war im DFB-Pokal schon mal ein bisschen weiter und hat auch nicht rotiert.
Halbfinale damals.
Das stimmt, aber ich kann mir halt aufgrund dieser Gemengenlage mit einem starken Batz, aber eben auch einem Zentner, von dem man weiß, wenn er wieder in Form ist, dann wird er auch sehr schnell seine Leistung bringen. Zentner ist ja jetzt nicht so der Torwart, der dann irgendwie Zeit braucht. Und ich erinnere mich auch damals so an diesen Zweikampf mit Van Damme, wo man sich ja auch die Frage stellen konnte, warum nimmt man jetzt Van Damme raus? War ja auch eine große Drucksituation für Robin Zentner. Aber da hat man gemerkt, der hat so eine Resilienz, so eine Widerstandskraft, der hat dann direkt eine Top-Leistung gezeigt. Also den nimmt nervlich auch nichts mit.
Wobei ich ja, meine These ist ja tatsächlich, hat Robin Zentner Druck, performt er überdurchschnittlich gut, hat Robin Zentner keinen Druck, baut er eher ab.
Aber hatte Robin Zentner letzte Saison den großen Druck, weil ich finde, da hat
Nee, das war das erste Mal, dass er ohne Druck tatsächlich so performt hat. Aber das war das allererste Mal bei ihm. Ansonsten, wenn er einen krassen Wettbewerb hatte, egal ob das mit René Adler, mit Florian Müller oder mit Finn Dahmen gewesen ist, hat er sehr, sehr gute Leistungen auch gebracht in Teilen. Oder er hat das Vertrauen halt auch einfach bekommen. Und wenn er dann aber zu 100% gesetzt gewesen ist und da war kein Wettbewerb mehr und es war klar, Finn Dahmen wird jetzt nicht mehr kommen, dann haben die Leistungen eher ein bisschen nachgelassen. Und ich glaube, Robin ist auch so jemand, der braucht den Druck, der will den Druck auch irgendwo. Und wenn er dann jemanden mit Batzi hat, an dem er sich reiben kann, umso besser für ihn. Und Lasse, ehrlicherweise, sollte verliehen werden, damit er Spielpraxis bekommt, weil ansonsten wird er den Schritt final in den Profisport nicht mehr schaffen.
Denke ich auch. Ich meine, ich glaube, 24 Jahre alt?
23, glaube ich.
Ich glaube, er wird 24 dieses Jahr oder wie auch immer. Also muss jetzt spielen. Ich habe am Wochenende mit sehr vielen Fans darüber gesprochen, weil wir, Mini-Cross-Promo, gestern Daniel Batz in der Sendung hatten, SWR Sport. Und er war auch bei deinem FSV, ganz kurz. Und habe sie halt gefragt, wie sie diese Frage beantworten würden. Und es haben wirklich unisono, ich würde sagen, 9 von 10 gesagt, jetzt Batzi rausnehmen, können sie nicht nachvollziehen. Also das ist natürlich nicht repräsentativ, aber man merkt schon, dass da das Pendel auch bei Fans in die Richtung schwingt, zu sagen, jetzt lieber nichts verändern an diesem fragilen Gebilde, jetzt Batz drin lassen.
Ja, und er ist ja auch aufgestellt worden wegen seiner Ausstrahlung, wenn wir an Benny Hoffmann zurückdenken, der ihn ja reingebracht hat und aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten. Und diese beiden Komponenten sind extrem wichtig, damit du auch hinten vernünftig rausspielen kannst. Und da wissen wir, das ist nicht Robins große Stärke. Und deswegen ist es momentan, da gehe ich mit Schlechti mit, das, was das Spiel momentan von unserem Torwart abverlangt, kommt Batzi mehr entgegen als Robin.
Quizfrage. Daniel Batz kam ja mit Anfang 30 vom FC Saarbrücken zum Mainz 05 aus der dritten Liga. Wie viele Bundesligaspiele hatte er vorher?
Du weißt die Antwort?
Ich weiß es.
Ich weiß, dass er in Freiburg weniger hatte. Eins.
Ja!
Sehr gut.
Mann! Sehr gut.
Und jetzt ich weiß, in Dortmund.
Wie ist es ausgegangen?
0-4?
Ja.
Ja!
Boah, Alter. Bockstark abgeliefert.
Also dafür, dass er so lange gezögert hat, hat er dann aber immer voll brilliert.
Ich hatte nach dem 4-0, nach der 4-0-Niederlage in Dortmund zuletzt irgendwie gesehen, dass er mit Freiburg schon mal 4-0 verloren hatte. Und das wusste ich noch so im Hinterkopf. Und dann habe ich auch gedacht, das könnte wahrscheinlich nachher das einzige Bundesligaspiel von ihm gewesen sein.
Genau so war's. Ja. Genau so war's. Krass. Schon mal, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, 5 Elfmeter in einem Pokalspiel mit Saarbrücken gegen Düsseldorf aufgehalten. 5! Also mit Elfmeterschießen, aber ich glaube, davon waren sogar 3 in regulärer Spielzeit eine Verlängerung oder so in dem Dreh.
Wahnsinn, ja. Es war Wahnsinn, ich erinnere mich an das Spiel.
Ich habe in der E-Jugend mal 4-7 Meter gehalten.
Stark,
aber auch stark. Ich habe mein Trainer mir gesagt, der hat aber auch immer 3 Bier am Spielfeld dran getrunken. Der meinte, Werder Bremen hätte gefragt, wer das denn ist da am Tor. Habe aber nie einen Anruf bekommen.
Also der hat Ahlenfelder getrunken, oder was?
Ja. Genau, wie hieß der Trainer?
Ich will da jetzt keine Namen nennen. Zeiten waren auch noch andere, ja, tatsächlich. Aber bis heute warte ich immer noch auf diesen Anruf von Werder Bremen.
Fragt doch mal nach am Sonntag, oder?
Mach ich mal tatsächlich.
Hören Sie mal, da war damals so ein kleiner rothaariger Junge da bei so einem Hallenturnier, hast du nicht gesehen.
Sie waren das. Okay.
Das waren aber auch noch die 90er Jahre, wo es noch keine Handys gab, tatsächlich, ne, sondern nur so Schnurtelefone. Und ich gehe einfach davon aus, ich war wahrscheinlich in der Schule, als die angerufen haben, haben die Firma angerufen und gedacht, na, den erreichen wir nicht, lassen wir.
So muss
wir
es gewesen
Tim
sein.
Wiese. So
wen haben die denn damals im Tor gehabt, den 90ern? Frank Ross oder
nee,
so?
Nee, Oliver Reck. Oliver Renk, ich muss echt gestehen,
das ist schon richtig. Das ist immer noch ein 1:05-Podcast und ich gehe jetzt vehement dazwischen. Ihr habt das in den Pausen nicht mitbekommen, wohin die sich mit Grünkohl gesteigert haben. Also Grünkohl ist kein Codewort, aber eine Droge für diese beiden Männer und deswegen unterbinde ich das jetzt.
Ich habe das noch nie gegessen, glaube ich, Grünkohl, aber...
Es ist lecker, auf jeden Fall. Müssen wir in Bremen...
Den Butter einfach abwürgen, dann wir weiter über Grünkohl reden.
Wir müssen uns unbedingt Sonntag in Bremen treffen. Und für alle Hörer, Hörerinnen, ja, die auch in Bremen sind und Zeit haben, ne, also Peter Kroh und ich sind jederzeit verfügbar für
Einfelder. Das ist eine schöne Sache.
Das große Hinterhofsänger Grünkohl-Essen in Bremen.
So, da...
Ohne echte Hinterhofsänger, nur Gäste.
Nö, wieso? Ihr seid Stammpersonal hier inzwischen.
Okay, also, aber...
Das ist ja nun wirklich... Schlecht, die kannst du ja hier gar nicht mehr wegdenken.
Ja, das stimmt.
Du bist ja inzwischen auch in der festen WhatsApp-Gruppe drin, in der Recherche-Unit. Also von daher, Peter, hier gibt es keine Gäste mehr. Ich muss euch nur immer so ansagen, weil ich nicht weiß, wie ich euch sonst nennen soll.
Das ist gut. Also kommt alle vorbei in Bremen zum Grünkohlessen. Damit ist das Thema durch.
Und ihr beide schreibt irgendwie auf Social Media, wo ihr Grünkohlessen geht, damit die anderen auch alle dahin kommen können. Ja?
Irgendwo, wo es Ahlenfelder gibt, auf jeden Fall.
Ja.
Ach verdammt, also, ich muss noch arbeiten, fällt mir gerade ein.
Ja, ich auch. Also vorm Spiel können wir auf jeden Fall zumindest Grünkohl essen.
Ja.
Und dann geht das Spiel und die erste Halbzeit für euch halt nur 32 Minuten. So, denn dieser Podcast geht jetzt schon über 1,5 Stunden, ihr Lieben. Und damit sage ich Arrivederci und ciao, ciao. Danke, dass ihr hier gewesen seid.
Ciao, viel Spaß in Olmütz.
Tschüss.